Ich bin Polly.
Ich bin Sebastian.
Das ist unser Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit Tätowierern, Sammlern und miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung
und das ist unsere nächste Folge.
Während Sebastian noch über den linken Oberarm unseres Gastes philosophiert, wo ein Rabe, Falke, drauf sitzt, stelle ich unseren Gast erstmal vor. Vor uns sitzt die Künstlerin / Tätowiererin, die wundervolle, sehr stabile und sehr berührende Motive sticht, wie ich finde, Anna Zachariadis.
Hallo.
Hallo.
Hallo Anna.
Schön, dass du bei uns bist.
Schön, dass ich eingeladen wurde.
Ich will einmal trotzdem dich fragen, weil du bist als Tätowiererin zu finden bei Instagram,
ja,
aber auch als Künstlerin.
Ja.
Unter einem anderen Pseudonym, nämlich
Lizard Brain.
Genau. Da kann man nämlich mal nachgucken. Ich will das nur eingangs sagen, dass wer den Podcast gerade hört, schon auch nachschauen kann.
Ey, das ist klar.
Erzähl uns mal, wo du tätowierst.
Okay, habe ein Privatstudio in Neukölln, White Lodge Tattoo. Und das teile ich mir mit 3 anderen Tätowierern.
Euch gehört das zusammen?
Naja, wir sind ein Kollektiv,
okay.
Aber ich miete den Laden.
Mhm.
Aber ja, wir versuchen uns alle Aufgaben, die so anfallen, zu teilen und ich bin jetzt nicht der Boss.
Ich wollte gerade sagen, du bist die Chefin.
Ja. Okay. Würde ich jetzt nicht sagen, möchte ich nicht sein. Ja, also der Mietvertrag läuft über mich.
Genau, aber kollektiv sagt ja schon, dass ihr wirklich zusammenarbeitet. Ja. Bei Instagram kann man lesen, dass ihr eigentlich auch so einen Anspruch daran habt, wie so eine Atmosphäre und so weiter, wie das bei euch ablaufen soll oder was ihr so dem Kunden bietet. Kannst du es nochmal sagen, was ihr so für eine Haltung dazu habt?
Also wir sind kein klassisches Walk-in-Studio, sondern wir machen unsere Termine im Vorab aus und die Leute schreiben uns erstmal mit ihrer Idee oder einfach mit ihrem Interesse und wir reagieren dann individuell drauf. Also wir haben jetzt auch keinen Shop-Manager oder so, sondern wir haben zwar diese Plattform Instagram als Studio, aber irgendwie läuft es schon eher so individuell.
Und man schreibt auch euch alle persönlich auf euren jeweiligen Profilen nochmal an.
Genau.
Sozusagen. Mhm. Das ist ja wie auch bei allen Studios, ist immer das Shop-Profil ein bisschen verschlafener als
stimmt,
die Profile des einzelnen Tätowierers sozusagen.
Ja, das stimmt.
Okay, aber über Instagram kann man dich auch erreichen und dich anschreiben.
Ja.
Wie ist das, wenn man zu dir kommt? Wie sieht der Laden aus oder wie?
Ja, er ist versteckt. Also man muss erstmal meinen Namen auf dem Klingelschild suchen und dann durchs Vorderhaus gehen, Hinterhaus und dann ganz hoch. Und wir sind im 5. Stock und ja, es ist eben ein ausgebauter Dachboden mit großen Dachfenstern und viel Licht. Also keine klassische Tattoo-Studio-Atmosphäre eigentlich. Also anders als alle Studios, in denen ich vorher gearbeitet habe.
Wo warst du vorher und vielleicht, wie war der Weg so ein bisschen?
Ja.
Vielleicht kannst du es mal erzählen.
Also ich habe nach meiner Schule, ich habe so 2010 Abi gemacht und dann 2011 habe ich im Wild at Heart meine Ausbildung angefangen.
Oh.
Und dann ganz klassisch, ja, es war München, also nicht das Wild at Heart hier. Nee, hier ist ja diese Bar oder.
Ja.
Genau, und da habe ich dann von Ralf und Besen tätowieren gelernt. Also erstmal, ja, wirklich eine typische klassische Ausbildung. Macht man ja heute nicht mehr so.
So richtig mit Mappe hingehen und alles.
Ja.
3 Jahre.
Ich wollte gerade fragen, und 3 Jahre dann arbeiten?
Also
putzen.
3 Jahre bin ich nicht da geblieben, aber ich würde sagen 2, 2,5 Jahre. Aber ja, am Anfang erstmal viel putzen, Griffstücke schrubben jeden Abend.
Nadellöten noch? Also auch so, oder war das schon die Zeit, wo es?
Es war dann schon, also ich hätte es machen können, aber ich glaube, wir waren alle ein bisschen zu faul.
Ja.
Im Endeffekt. Mhm. Ja.
Wie hast du nach der Schule entschieden, dass du eine Tattoo-Ausbildung machen möchtest?
Irgendwie schon vor der Schule. Das war irgendwie mein erster richtiger Berufswunsch. So.
Ehrlich?
Nach Tierarzt, glaube ich.
In welcher Klasse?
Tierarzt mit 12 und dann tätowiert.
Ja, ja. Ja, ich fand es irgendwie geil.
14, 15, 16?
Ja.
Mhm. Früh.
Vor allen Dingen dann trotzdem Abi zu machen, das
hätte
man sich ja dann auch.
Braucht man doch.
Braucht man ja für alles auch ein Abi eigentlich. Ja. Aber okay, und dann bist du dahin, hast deine Mappe gezeigt.
Genau, und dann haben sie gesagt, fang an.
War das erste Studio gleich?
Ja.
Nee.
Ja.
Also, ach so,
tatsächlich.
Cool.
Es war irgendwie smooth.
Kannst du noch erzählen, was in dieser Mappe drin war? Hast du es noch vor Augen?
Also ich habe richtig viel so fotorealistische Sachen gezeichnet. Also Gegenstände und so weiter. Und dann, ja, ich meine, was war damals so in? Es war irgendwie, ja, neben diesen ganzen Versuchen, es so perfekt wie möglich zu zeichnen, waren da noch ein paar quietschbunte Sachen mit drin. So ein bisschen New School, würde ich sagen. Ja.
Genau. Ja, ich wollte gerade fragen, vorher schon. Was war dein Antritt, tätowieren zu wollen und welche Stilrichtung hattest du so im Kopf, was du machen möchtest?
Ich glaube, ich wusste das gar nicht so richtig. Ja. Ich fand einfach Tattoos irgendwie geil und ja. Ich glaube, das erste Tattoo, was ich so bei jemand anderem wirklich bewusst wahrgenommen habe, also ein großes Tattoo, nicht mal irgendein kleiner Stern irgendwo am Knöchel oder so, war bei meinem alten Gitarrenlehrer und der hatte einen Bodysuit, einen asiatischen.
Oh, okay.
Und der hat sein T-Shirt so hochgehoben und es war alles knallbunt und ich war nur so, wow, ich will das auch oder ich will das machen oder ich, also es war auf jeden Fall, ich wusste gar nicht so richtig, wie mir geschieht, aber es hat auf jeden Fall bleibenden Eindruck hinterlassen.
Hattest du schon irgendeinen Bezug zur Tattoo-Szene irgendwie durch Subkultur oder schon?
Ja, dann ging es so los. Ich meine, ich habe dann auch Punk gehört, so früh ich da rangekommen bin irgendwie. Und klar, da hatten natürlich auch alle coolen Leute Tattoos und ja, was man so gesehen hat auf den Plattencovern oder was weiß ich, die waren auch immer zugehackt und es war irgendwie das, was ich, ja, es war einfach eine wahnsinnige Faszination.
Mhm. Achso, ich dachte, du willst mir ins Wort fallen. Ich muss kurz mir ein Kissen unter den Po legen, weil, kannst du mir ein Kissen holen? Weil es ist jetzt schon, glitsche ich auf diesem Kunstleder.
Dann möchtest du auch ein Kissen.
Nö, ist gut, danke.
Einer hat clevererweise eine Hose an. Wir haben 30 Grad in Berlin und haben auch den Vorhang heute nicht zugemacht.
Falls jemand sich beklagen will über den Sound. Mal wieder.
Ja, jetzt ist das Mikrofon nur wieder zu tief. Aber ist nicht so schlimm. Kriegen wir hin. Wo war ich stehen geblieben? Ach so, genau. Also du hattest auch keine Stilrichtung dann sozusagen im Kopf, was du ab jetzt dann da machen und zeichnen möchtest.
Irgendwie nicht.
Ja, aber eher Realismus wahrscheinlich.
Ja, so eine ganz wilde Mischung halt, ne? Also ich glaube, Sebastian kennt sich damit aus. Es war halt so ein bisschen irgendwie alles wild beleuchtet und schon irgendwie ein bisschen Perspektive und ein bisschen Volumen in den Zeichnungen, aber... Also ja, ich würde sagen neo-traditional oder wie sagt man?
Das kam damals auf.
Ja.
School,
genau.
So langsam weg.
Ja.
Wird auf jeden Fall gezeigt, wer das kann.
Ja, genau. Ja.
Warst du da schon selber dann tätowiert, als du bei denen angefangen hast?
Ja, ich habe mir mein erstes Tattoo mit 18 stechen lassen. Aber ganz brav gewartet noch.
Ja. Was war's?
Und mein erstes Tattoo war ein Diamant hinterm Ohr.
Ah, okay. Gibt es den noch? Oder ist
der ist schon gecovert jetzt.
Gecovert mit einer Schleife.
Ja, genau.
Ja, okay. Und wie ging es dann weiter? Also du warst in München noch, hast dann dort die Ausbildung gemacht.
Und genau, und dann bin ich nach Berlin gezogen und habe dann ganz kurz so einen Monat in einem Studio gearbeitet. War aber, also es hat sich dann relativ schnell für mich rauskristallisiert, dass mir das alles zu stressig ist und dass ich irgendwie mein eigenes Ding eher machen möchte und nicht mehr diese Studio-Atmosphäre vor allem haben möchte, um mich einfach, ich habe das Gefühl, dass da einfach so viel Kapazität dafür drauf geht, ja, die ganze Zeit diese Leute abzufertigen und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich einfach besser arbeite, wenn ich wirklich mit der Person in einem Raum bin und nicht so viel drumherum passiert und ich mich wirklich drauf konzentrieren kann, was, ja, und auch so eine Atmosphäre entstehen kann. Und in einem Studio, wenn du dann da gequetscht mit drei anderen Leuten noch im Raum deine 5 Leute durchschleust am Tag, das ist einfach, es ist auch Tätowieren. Es ist auch gut, dass ich das so am Anfang, glaube ich, mal erleben konnte und auch dadurch vielleicht viele Erfahrungen gesammelt habe in sehr kurzer Zeit. Weil ich habe schon sehr viel tätowiert, gleich von Anfang an. Und halt alles, also Schriftzüge, liegende Achten, die sich in Vogelsilhouetten auflösen. Und
die gab's da schon, ja.
Mit noch
die
Family integriert.
Schön. Ja, alles. Manchmal würde ich auch gerne so alte Sachen nochmal sehen von allen.
Ich wusste gar nicht, dass das so alt ist. dieser liegende achten Nummer, die in aller Sachen aber ist. Doch schon älter, als ich dachte.
Ja, ja, es ist, glaube ich, wirklich schon 10 Jahre oder 8 Jahre. Ne?
Das passt krass. Ja dann auch. Schon traditional fast. Warst du dir dazu schade? Also hast du auch gemerkt, du willst das nicht machen? Oder war das damals, hast du das angestrebt, einen eigenen Stil zu entwickeln zu wollen? Oder zu der Zeit?
Ja, schon. Also ich glaube, so mittlerweile freue ich mich sogar, wenn ich mal einen Schriftzug machen kann oder irgendwas Kleines, wo ich nicht so viel vorbereiten muss oder so. Es ist irgendwie auch wirklich entspannt für mein Hirn, manchmal das zu machen. Deswegen bin ich mir da jetzt nicht zu schade für. Aber ich glaube, damals war es schon so, dass ich gerne einfach meine eigenen Zeichnungen tätowiert habe.
Und wie machst du das jetzt? Du hast Wannadoos oder du machst alles auf so Custom, auf Anfrage und zeichnest dann nach den Wünschen?
So halb, würde ich sagen. Also ich habe Wannadoos. Ich bin immer zu schüchtern, sie hochzuladen, aber ich habe sie.
Ah, nicht zu faul und auch nicht genervt davon, sondern nee, ich schüchtern.
Ja, tatsächlich. Und dann, also wenn mich jemand fragt, schicke ich die auch gerne raus, aber ich möchte sie irgendwie nicht so hochladen.
Was ist da die Angst? Ja. Was wäre der Worst Case? Was passiert?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, irgendwie. Ja, ich sollte das mal machen. Ich glaube, es ist einfach mehr so eine Überwindungssache, weil ich immer das Gefühl habe, die sind dann nicht ausgereift. Oder ich finde, Tätowierung entsteht dann auch tatsächlich erst mit der Person und mit der Platzierung und wo sie auf dem Körper sitzt irgendwie. Und dann wird das irgendwie erst, ein Schuh draus irgendwie.
Was sich der Kunde ja meistens eh nicht vorstellen kann. Insofern eigentlich verliebt er sich ja einfach frei erstmal in so ein Wannado.
Oder oft ist es auch so, dass die Leute mir dann irgendwas schicken, also ein Tattoo von mir, was sie schon gut fanden und ich verändere das dann nochmal. Aber ich lasse mir vorher auch auf jeden Fall immer noch Fotos schicken oder treffe mich am liebsten eigentlich mit den Leuten vorher persönlich und schaue einfach, was für eine Person ist und was die für ein Vibe hat und auch einfach für einen Körpertyp und was sie schon für andere Tattoos drumherum hat. Und das ist mir irgendwie schon wichtig, dass man das auf die Person und den Träger anpasst oder die Trägerin.
Und wenn jemand von woanders kommt, dann lässt du dir Fotos oder so zuschicken von der Stelle oder irgendwie sowas.
Ja, also manchmal können Dinge auch spontan entstehen, das finde ich auch sehr schön, aber ich glaube, ich brauche vorher schon so einen gewissen Rahmen. Also ich kann mich jetzt selten eigentlich wirklich mit der Person treffen und dann on spot irgendwas aus dem Ärmel schütteln, sondern ich habe schon ungefähr eine Idee, die dann erstmal reifen muss manchmal im Kopf.
Ja. Wie würdest du deinen Stil jetzt beschreiben, wenn man ein Etikett der gängigen Tattoo-Kategorien?
Naja, Blackwork, würde ich sagen, fällt jetzt mal ins Auge. Ich verwende keine Farben.
Nie? Noch nie?
Doch, schon eigentlich. Und ich wäre auch offen für farbige Tattoos eigentlich. Aber irgendwie glaube ich, der Stil, den ich jetzt in den letzten Jahren gemacht habe, so was so ein bisschen an Holzschnitte erinnert.
Genau, finde ich auch, ja.
Ich glaube, wenn man da dann noch viel Farbe reinmacht, dann killt das so ein bisschen den Effekt, den diese Schraffuren, also man schraffiert ja mit Linien oder schwarzen Flächen. Und wenn man da jetzt noch super viel Farbe reinmacht, dann hebt sich der Effekt eigentlich eher wieder auf. Und ich finde, es passt auch von der Ästhetik einfach besser, wenn man dann wirklich schwarz bleibt. Ich hatte schon immer ein paar Kunden, die das cool fanden und bei denen ich das dann auch machen konnte. Deswegen, ich habe so 1-2 Leute wirklich viel gleich von Anfang an mit diesem Holzschnittding zugekleistert und fand das auch voll geil, dass die Leute da so offen waren und habe dann schon gemerkt, okay, in der Richtung möchte ich eigentlich gerne bleiben oder das weiter ausbauen. Aber ich habe auch wirklich farbige Traditionals gemacht und so.
Und, und dann auch gezeichnet, also.
Ja, sei mal
leise. Hast du das dann auch gezeichnet oder war das dann auf Anfrage des Kunden, hast du ein Traditional gemacht oder war das auch schon das Traditional deine Ausdrucksform oder?
Nee, also eher auf Anfrage dann.
Und das, was du schon gezeichnet hast, das war schon immer in diesem Holzschnittstil oder hast du da auch andere Phasen durchlaufen?
Ich glaube, ich mache das jetzt fast oder ich interessiere mich für Tattoos und Zeichnen und so weiter schon so lange und klar hat man da irgendwie ausprobiert und ich glaube, gerade am Anfang denkt man noch, man muss alles so perfekt wie möglich zeichnen und da ist irgendwie noch diese Idee der Reduktion gar nicht so präsent, sondern du willst einfach Dinge möglichst genau wiedergeben. Und irgendwann merkst du halt, ah, okay, ein eigener Stil besteht ja auch daraus, dass du gewisse Elemente runterbrichst und immer wiederholst oder
ja.
Also bist, eher bist mit geprägt? Dem Abstraktionsgedanken.
Bist du da geprägt von irgendwem oder hat dich irgendwas, irgendjemand oder irgendwas immer begleitet, dass du das so weiterentwickelt hast? Künstler oder andere Tätowierer oder so?
Ich glaube, ich war immer, ich habe mir meine Inputs immer von relativ vielen Seiten geholt eigentlich. Also klar, diese alten Holzschnitte, natürlich Dürer und so weiter, haben mich schon inspiriert, würde ich sagen. Und vielleicht, ja, ich mag Audrey Beardsley total gerne. Also auch so Art Nouveau, Jugendstil-Sachen. Also und vor allem diese krassen schwarzen Flächen und einfach diese japanischen Blockprints und sowas. Also das hat mich schon irgendwie fasziniert, würde ich sagen.
Warum hast du angefangen, nebenbei, warte mal, auf deinem Instagram-Profil steht nämlich Channeling Hyperactivity und dann kann man die Verlinkung zu deinem Kunst- oder ja, wie sagt man, Kunst-Account sozusagen sehen. Wie hat das angefangen oder wann kam so der Moment, dass du sagst, ich mache auch einen zweiten Channel auf für die Sachen?
Ja, also ich glaube, ich habe schon immer mich auch sehr für, Print im weitesten Sinne interessiert. Und am Anfang, ich meine, so Zines, Fanzines waren auch irgendwie ein Teil meiner Jugend, sage ich mal. Und man hat einfach irgendwelche Dinge ausgeschnitten und zusammengebastelt und durch die schlechten Drucker gejagt und so weiter. Und ich habe halt
hast
Zines. Ja, und auch.
Mann. Ich glaube, davon gibt es wirklich nicht so viele Menschen.
Jeder also, ich sag mal so in der Punk-DIY-Szene.
Genau, ja.
Das war so, okay, ich habe ein Zine gemacht, ich tausche es jetzt gegen dein Zine oder solche Sachen. Und das war irgendwie, glaube ich, so ein bisschen der Anfang. Und ich habe auch immer gern Briefe geschrieben. Also ich habe tatsächlich auch sehr lange Brieffreunde gehabt und so. Und das ist dann irgendwie, ja, auch zu so einer Kunstform vielleicht geworden. Also man tippt die schön mit der Schreibmaschine und klebt irgendwelche Sachen ein und dann ist das Ganze irgendwie, ja, und ich habe auch immer Tagebuch geschrieben und einfach immer 1000 Notebooks gehabt, wo ich irgendwelche Sachen reingeklebt habe und das halt alles eher weg von diesem Illustrativen, was ich jetzt beim Tätowieren natürlich immer gemacht habe, sondern einfach so, ja, freier gearbeitet, sage ich mal. Genau, und dann habe ich eigentlich angefangen, Collagenbücher zu machen und ja, die sind...
Um die auch jemandem zu zeigen oder erstmal nur so für dich?
Ich glaube, ja, es war eigentlich wie ein Tagebuch, aber mit weniger Text, sondern mehr Bild. Und ja, einfach, also ich habe immer schon Magazine gesammelt und da Dinge ausgeschnitten und neu zusammengefügt. Und ja, ich glaube, dann im Zuge dieser Bücher habe ich dann irgendwann rausgefunden, dass mich, also ich habe eine Seite und da füge ich dann irgendwelche Bilder zusammen oder Bildfragmente, die ich irgendwie gefunden habe in Zeitschriften. Okay, aber wie gestalte ich jetzt die Seite drumrum? Und irgendwie ist mir dann aufgefallen, ich glaube, was mir eigentlich Spaß macht, ist, diese Dinge einzubetten in irgendwelche, ja, Flächen oder texturierten Elemente, die dahinter liegen oder was weiß ich. Und dann habe ich mich irgendwie immer mehr von diesem Bild an sich gelöst, würde ich sagen. Und Dinge sind dann abstrakter geworden.
Und auch plastischer, ne? Also du hast ja auch Materialien, die wieder auf einem Foto liegen. Genau. Hier dieses Latex-Dings über dem Auge, oder?
Ja, genau.
Ich bin ja so haptisch, deswegen, das spricht mich total an. Irgendeine glibbrige oder glänzende Schicht ist nochmal über etwas draufgelegt und schlägt da Falten drauf oder so.
Ja, genau, Haptik ist auch irgendwie ein wichtiger Punkt. Also ich fand die Haptik von Papier schon immer interessant, aber dann... ja, wenn man da mal einsteigt, dann, ja,
dann geht's
entwickelt ab. Sich da irgendwie so ein Interesse für Materialien und Oberflächen und wie man sie kombinieren kann, dass ich mich dann irgendwann gefragt habe, ob es überhaupt diese Bildelemente noch braucht oder ob ich vielleicht einfach wirklich versuche, mal was ganz Abstraktes zu machen. Und dann habe ich angefangen mit meinen ersten Leinwänden und dann ist es irgendwie ausgeufert.
Und dann hast du gesagt, jetzt... Krieg das mal eine Bühne und ich mache auch einen Account oder auch eine Website und zeig die Sachen.
Ja, genau.
weil dann der Ansatz schon war, dass man es, also irgendwie will man es dann irgendwann Leuten zeigen.
Ja, ich glaube, das ist immer dieses große Paradox der Künstler. Du machst es eigentlich irgendwie für dich und als Ausdrucksform, aber irgendwie muss man es auch nach außen bringen, um das irgendwie zu manifestieren. Oder natürlich auch, um Feedback zu bekommen.
Mhm. Hast du Feedback bekommen?
Ja.
Und wie war das meistens? Also, oder?
Ja, unterschiedlich. Ich meine, ich bin immer froh um wirklich kritisches Feedback. Das bekommt man, glaube ich, nicht so oft. Die meisten Leute sagen einfach,
vor allem auf Abstraktes, ne? Also wie kritisiert man abstrakte Kunst oder eine Installation oder so? Das Gummi finde ich nicht schön darauf, oder?
Also ja, es gibt halt einfach Leute, die damit nichts anfangen können, wenn man nichts darauf erkennen kann. Aber dann finde ich es auch irgendwie spannend, wie dann plötzlich so eine andere, Ebene aktiviert wird vielleicht in Leuten und sagen so, oh, das erinnert mich an das oder an das. Und man versucht, Dinge, die man vielleicht noch nicht so gesehen hat, mit irgendwas in Verbindung zu bringen, das man schon kennt oder so.
Das wäre jetzt eine Kritik, die dir helfen würde oder was? Das wäre, oder willst du wirklich eine Wertung haben irgendwie?
Also ich finde es schon immer spannend, wenn mir Leute, so wie du das zum Beispiel auch mal gemacht hast, einfach so, wie sagt man?
Assoziationen,
oder? Genau, dazu geben oder ja. Oder auch zum Beispiel sagen, hey, ich kann damit irgendwie nichts anfangen, es ist irgendwie, ich finde es belanglos oder es löst in mir irgendwie gar nichts aus.
Das gab's auch?
Naja, ich habe auch eine Freundin, die Kunst studiert hat, mit der ich mich sehr viel ausgetauscht habe und die hat mir schon auch sehr ehrliches Feedback gegeben zu Dingen. Und klar, da hat man dann auch dran zu knabbern, weil man denkt, okay, das war jetzt irgendwie was Persönliches, was ich unbedingt machen wollte. Und ja, dann kann man es entweder darüber nachdenken und es versuchen anzunehmen oder...
Oder verteidigen. Manche verteidigen sich ja bis aufs Messer. Wie ist das bei dir, wenn du so negative Kritik bekommst?
Gute Frage. Also
bei ihr jetzt im Fallbeispiel, kannst du dich erinnern?
Ich glaube, ich schaff's besser mit Kritik umzugehen, als ich das früher geschafft habe.
Früher war wie?
Naja, so in der Schule oder sowas. Habe ich da, glaube ich, schon pissig drauf reagieren können, so im Kunstunterricht oder so. Aber es kommt ja auch irgendwie drauf an, wer einen kritisiert. Ja. Und in der Schule hatte ich halt eh immer diese natürliche Abwehrhaltung gegen alle, die mir irgendwas sagen wollten und gegen die Lehrkräfte, die ich einfach nicht für qualifiziert gehalten habe. Und wenn mir jetzt jemand ein qualifiziertes Feedback gibt, freue ich mich darüber eigentlich. Auch wenn, ob es negativ ist oder positiv oder, ja.
Sieht irgendwer deine Sachen live? Also kann man die schon irgendwo sehen oder ist das, findet also es nur digital statt?
Ich habe vor 2 Jahren meine Ausstellung gemacht, hier in Friedrichshain, im Raum für drastische Maßnahmen.
Ah.
Grüße. Dahin, das war sehr toll. Es war, ja.
Wie kam das zustande?
Also die Idee war eigentlich, dass wenn ich dieses Buch mal fertig habe, was ich da mal vor 4 Jahren angefangen habe oder so.
Also dieses Collagenbuch.
Genau, ja. Wenn das fertig ist, mache ich eine Ausstellung. Mhm. Und dann hatte ich aber irgendwie 3 Räume und habe dann gedacht, okay, da muss ja auch noch irgendwie was anderes rein. Und dann das war auch für mich nochmal so ein Anreiz, dann auch größere Sachen zu machen.
Und dann hast du auch schon so Skulpturen oder?
Also ich hatte da, glaube ich, ein Objekt schon drin, aber die meisten Sachen waren noch auf Leinwänden verankert.
Was dann auch irgendwie, oder standen die denn so im Raum, weil die sind ja dann so plastisch oder schon installiert an der Wand?
Ja, gehängt schon.
Mhm.
Ja. Aber das war dann auch, glaube ich, so der Punkt, wo, und eben Jana, meine gute Freundin, die auch tätowierte, genau, die hat mir auch irgendwann gesagt, warum schraubst du diese ganzen Sachen überhaupt noch an Leinwände? Mach doch einfach mal eine freistehende Skulptur. Ich glaube, du willst dich eigentlich eher aus diesem Rahmen sprengen.
Mhm.
Schraub doch nicht alles wie eine Blöde auf eine Leinwand. Das macht keinen Sinn. Und ja, dann sind irgendwie mehr und mehr Plastiken entstanden.
Und damit hat sie recht gehabt. Also du wolltest da auch weg von dem Medium, oder?
Irgendwie schon, glaube ich.
Ja?
Ja.
Es war noch so ein letzter Halt.
Ja, es war so ein Lösungsprozess irgendwie. Ja. Und ich glaube, ja, wirklich was zu bauen, was in einem Raum gut aussieht, bringt nochmal ganz andere Schwierigkeiten mit sich.
Mhm.
Ja. Und da werde ich jetzt hoffentlich mehr drüber lernen.
Achso, da Studium. Das sind jetzt die Sachen, die du lernen willst, da hast du noch wenig Erfahrung.
Wir müssen es jetzt erklären. Anna wird in Weißensee Bildhauerei studieren.
Ab Oktober schon.
Ab diesem Semester.
Ja.
Wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, hat sie einen Monat später, fängt sie dann an zu studieren.
Und keine Angst, sie wird nicht aufhören mit Tätowieren. Oder? Wie sieht's aus?
Ein bisschen reduzieren, aber ich werde schon noch weitermachen.
Ja.
Ja. Wie ist es verteilt? Wofür schlägt dein Herz gerade?
Also im Moment habe ich mich wirklich nochmal aufs, naja, es ist schwer zu sagen, weil es war halt gerade dieser ganze Corona-Wahnsinn und wir konnten, glaube ich, alle nicht arbeiten. Und die Zeit habe ich schon genutzt, um auch viel zu lesen. Und ja, das ist, glaube ich, auch nochmal ein großer Teil des Studiums, dass ich mich wirklich freue, mir mal ein bisschen Fachliteratur reinzuziehen und wirklich theoretische Sachen, die ich so einfach mir wahrscheinlich nicht lesen würde.
Mhm.
Genau. Ja, das, ich habe, glaube ich, in letzter Zeit beides so ein bisschen gemacht, aber schon nochmal mich auch aufs Tätowieren konzentriert.
Und die diese künstlerische Interesse oder diese künstlerische Entwicklung ist immer parallel gelaufen oder ist die später erst irgendwann eingetreten, wo du mit Tätowieren satt warst? Oder wie verlief das? Ich kann mir das noch nicht ganz vorstellen.
Ja, ich glaube, ich bin tatsächlich beim Tätowieren an so einen Sättigungspunkt gekommen vor ein paar Jahren.
Vor ein paar Jahren?
Ja, so vor vier Jahren würde ich sagen, ungefähr. Und ich glaube, das war einfach so eine absolute Reizüberflutung. Also auch Instagram und also Tätowieren ist so präsent geworden in meinem Leben und in allem, was einen umgibt, finde ich, dass ich irgendwie echt meine Pause davon gebraucht habe und irgendwie mich mal auf was ganz anderes fokussieren musste. Also ich habe immer tätowiert, weil ich natürlich auch meine Miete zahlen muss und es ja eigentlich auch wirklich sehr gerne mache. Aber ich habe das Gefühl, ich musste mich irgendwie nochmal mit was ganz anderem beschäftigen.
Mhm.
Ja.
Da hast du wie lange tätowiert? Also wie lange hast du tätowiert, bis dein Sättigungspunkt kam?
4 Jahre.
Ne? Ja, fünf Jahre würde ich sagen.
Das ist schon widermäßig.
Ich wollte gerade sagen, das ist schnell.
Also schnell an den Schöpfungszustand oder vielleicht schnell läuft was aus. Dann muss man wieder neu.
Wir haben ja die schöne Situation, dass wir zwei Widderfrauen gegenüber sitzen haben.
Zwei Widderfrauen mit Aszendent Schütze und Mondzeichen Waage. Das ist epic.
Wow.
Das finde ich richtig epic.
Es geht noch ab heute hier.
Deswegen, also nach 4 Jahren quasi schon so ein bisschen der erste, bisschen totgelaufen Zustand.
Mhm.
Dass
bisschen,
du jetzt nicht inspiriert warst oder...
Also
warst du von deinen eigenen Sachen gesättigt oder von diesem allgegenwärtigen Thema?
Ich glaube, von diesem allgegenwärtigen Thema auch. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie auch nur ansatzweise auch heute noch nicht und auch noch nicht vor 4 Jahren an dem Punkt war, wo ich irgendwie gesagt hätte, oh, ich kann das jetzt, ich will jetzt was anderes machen. Ich habe das Gefühl, ich habe immer noch diese Momente, so nach 8, 9 Jahren Tätowieren, wo ich mich echt fühle, als ob ich das ersten Monat mache oder so. Daran lag es nicht, aber ich glaube, ich musste meinen Fokus einfach mal ein bisschen shiften, um mich so zu entspannen und auch irgendwie um diesen Druck rauszunehmen, glaube ich, für mich.
Und hilft das Tätowieren den Skulpturen oder hilft das Skulpturenmachen dem Tätowieren in irgendeinem, also kann man was mitnehmen, was für das jeweils andere wieder ja irgendwie einen Impuls gibt?
Ich glaube schon, auf eine gewisse Art und Weise. Also man sieht es vielleicht nicht, weil man denkt ja auch vielleicht jetzt, dass ich so sehr abstrakte Tattoos mache. Es gibt ja viele Leute, die jetzt auch ganz viel mit Texturen arbeiten und großen Kompositionen auf dem Körper. Und das finde ich toll, aber es ist irgendwie überhaupt nicht meine Baustelle. Also beim Tätowieren finde ich auch wirklich diesen Kitsch auch irgendwie geil. Also ich finde, eine Tätowierung ist einfach... Ich finde sie geil, wenn man sie wirklich aus 2 Meter, 3 Meter Entfernung noch erkennen kann und wenn es irgendwie klassische Motive auch sind, vielleicht mit irgendwie einem modernen Twist drin oder so. Aber ich finde schon auch, ein Tattoo ist ein Tattoo irgendwie.
Mhm. Kitsch, ne? Kitsch passt, das
ja, so
ist immer.
Das.
Ja.
Und das ist ja eigentlich schön, so Blume, Schlange.
Mhm.
So.
Ja.
Aber das finde ich aber wirklich, ich habe das haben wir das vorher besprochen oder so, die sind schon so satt und stabil, die Sachen. Aber sie sind schon, obwohl das viele auch klassische Motive sind, sehr, finde ich, berührend irgendwie. Ich habe dieses Fenster von dir im Kopf die ganze Zeit. Auf irgendeiner Tätowierung hast du ein offenes Fenster und man sieht eine Stadt. Mhm. Das finde ich mega toll. Und dann habe ich aber so gedacht, genau, also irgendwie hat es ja dann eben eine Verlinkung zu den Holzschnitten, auch zum Linol wahrscheinlich oder so eine Drucktechniken. Mhm. Genau, und ob es das irgendwie auch technisch, man lernt ja auch manchmal, also Fotografen sagen ja auch, fotografier mal analog, dann verstehst du digital auch wieder besser. Mhm. So oder andersrum. Ob es da so ein bisschen eine Verlinkung gibt.
Ja, ich glaube, Komposition ist irgendwie ein Riesenthema und so mit Formen arbeiten. Und wenn ich jetzt Tätowierungen nebeneinander setze oder irgendwo einfüge, was ich total gerne mache. Also mein Kollege hat gesagt, du machst Tattoos für Tätowierte. Das fand ich irgendwie sehr süß, weil meine Kunden haben auch oft schon viele Tattoos und ich mag das gerne, irgendwo was reinzubasteln tatsächlich. Also ich muss nicht unbedingt einen kompletten Rücken zur Verfügung haben oder so, sondern ich mag das eigentlich, mich auch so anzupassen und irgendwie interessante Platzierungen durch die anderen Tattoos, also auch so ein bisschen dazu gezwungen zu werden vielleicht.
So in der Begrenzung, ja. Das kenne ich von mir auch, in der Begrenzung dann irgendwie Halt zu finden und so einen Rücken, da so alles möglich.
Da bin ich irgendwie lost.
Ja, ja, genau. Also ist dann, wie gehst du dann an so, machst du auch so große Sachen? Auch so?
Ja, ich habe schon ein paar Backpieces auch gemacht. Mhm. Es geht, aber es ist schon auch eine Anstrengung für mich tatsächlich.
Aber dann patchst du auch, dann machst du nicht ein zusammenhängendes Bild. Sondern
doch, ich habe auch ein, zwei wirklich komplett Kompositionen gemacht. Aber ich würde sagen, ich patch lieber.
Was verarbeitest du in den Tätowierungen oder verarbeitest du eher in der Kunst? Jetzt ist wieder die Frage, sind die Tätowierungen keine Kunst? Aber
das werden wir noch klären.
Das ist ja die Frage. Die Frage, die wir wahrscheinlich niemals in diesem Podcast
doch,
auflösen.
Heute.
Da können wir aber heute mal endlich mit jemandem drüber philosophieren vielleicht nachher. Dann geht der Podcast 5 Stunden und hat danach 300 Kommentare darunter. Aber also verarbeitest du eigene Themen oder Gesellschaftsthemen oder so in der Kunst oder im Tätowieren?
In der Kunst schon eher, würde ich sagen. Also ja, einfach der Prozess des Tätowierens ist meistens der, dass jemand mit einer Idee zu mir kommt. Und da ist mir schon mal so ein bisschen vielleicht die der Rahmen vorgegeben, mehr jetzt als bei der Kunst.
Wie ist das bei den Wonnedus? Da hast du ja nichts vorgegeben?
Ja, ich meine, ich halte mich natürlich dann auch schon so ein bisschen an traditionelle Motive, würde ich sagen. Und von daher habe ich auch wieder eine Vorgabe. Wenn ich jetzt irgendwas baue, was vollkommen abstrakt ist, dann habe ich das Gefühl, da ist weniger Vorgabe. Und von daher kann ich auch vielleicht ein bisschen mehr von mir da reingeben.
Wie ist das in dem Bereich? Da gibt es ja auch schon viele Künstler, die abstrakt gearbeitet haben. Bist du da auch so informiert, dass du dich, oder ist das noch ein freier Raum für dich, wo du sagst, ich bin da gar nicht so informiert? Also, weißt du, was ich meine? Wie viel Vorwissen hast du da in dem Bereich oder arbeitest du da wirklich frei?
Also immer mehr, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob das unbedingt gut ist.
Deswegen
immer freier oder immer mehr Leute zu kennen.
Ach so, okay.
Weil du dann auch immer irgendwie das Gefühl hast, dass du das eh schon alles mal gemacht wurde und du dir irgendwie überhaupt nichts Neues mehr ausdenken kannst, was vielleicht auch nicht der Anspruch sein muss. Aber es gibt schon Künstler, Künstlerinnen, die ich sehr schätze.
Ist es dann auch so, dass man, also so stelle ich mir vor, dass man dann, also genau, beim Tätowieren hat man halt dann jetzt 200 Mal die Schlange gesehen von verschiedenen Künstlern aus verschiedenen Stilrichtungen, aber auch im Traditional dann schon 3000 Mal die Schlange gesehen. Und ist es so in der abstrakten Kunst auch? Also man hat auch schon 500 Mal jemanden gesehen, der Styroporkugeln aneinander klebt und da nochmal eine Folie drüber zieht und denkt so, oh Gott, ich kann nicht die 300. sein, die nochmal Styroporkugeln benutzt?
Auf jeden Fall.
Also ist es auch so dieses, dass man,
war schon mal da und
irgendwie, man will nicht genau so das nochmal machen?
Ja. Und man hat dann diese tolle Idee und dann spricht man sie aus und dann sagt der Gesprächspartner, habe ich letzte Woche irgendwo gesehen oder macht ja jeder Erstsemester oder
genau.
Sowas. Und dann denkst du dir schon, traurig.
Aber traurig mache ich trotzdem?
Ja, das ist dann die gute Frage. Ich glaube, man hat auf jeden Fall die Berechtigung, es trotzdem zu machen.
Ja.
Und man sollte sich auch nicht entmutigen lassen. Weil es ist ja doch, und das finde ich irgendwie eine ganz schöne Vorstellung, dass man ja nicht nur dieses eine Kunstwerk macht oder dieses eine Objekt baut, sondern es ist irgendwie, es häuft sich an zu so einem, ja, zu einer Sammlung von Dingen oder Gegenständen, die vielleicht alle irgendwie was miteinander zu tun haben. Mhm. Und ich glaube, wenn man dann so sein Schaffenswerk mal im Ganzen betrachtet, macht dann vielleicht dieses eine Ding, was es schon mal gab, auch wieder Sinn.
Ja.
Und ist auch wieder was Neues, weil du es eben gemacht hast.
Mhm. Wie so ein Kettenglieder, die dann so eine Kette ergeben. Also wenn man jetzt da zu viele Sachen überspringt, ist ja irgendwie so,
schon mal jemand gemacht
genau,
hat,
genau, dass den Prozess irgendwie unterbricht oder was störend sein kann.
Aber das hatten wir schon mal mit jemandem hier, aber das finde ich so lustig, so die einzige Legitimation, Dinge zu kopieren und zu wiederholen, ist im Traditional. Und sobald es eine andere Stilrichtung annimmt, ist es irgendwie abkopiert. Oder ein anderes Medium oder sowas ist, ne? Aber im Traditional ist es total okay, das 800. Sailor Jerry-Ding nachzumachen. Mhm. Aber im Blackwork ist es schon wieder nicht mehr so cool, die ähnlichen Schlangen wie XY gemacht zu haben oder so.
Naja, ich meine, es gibt ja auch Kunst, die ganz gezielt mit Elementen arbeitet, die es schon mal gab.
Ja.
Also ich meine, Andy Warhol und so weiter hat ja auch immer wieder irgendwelche Dinge nebeneinander gesetzt, irgendwelche Elemente von Dingen aus Filmen, was weiß ich, berühmte Fotografien und sowas zusammengestellt und dadurch, dass er sie zusammengestellt hat, wieder was Neues daraus gemacht.
Ja.
Also ich glaube, kopierte Elemente können ja auch Teil
wieder
der
von
Arbeit
Kunst
sein.
Ja.
Aber es wird halt, also es muss dann auch reflektiert werden auf einer konzeptuellen Ebene, würde ich
aber
sagen.
Aber gibt es jetzt Leute, sagen wir mal, Andy Warhol Beispiel, die ihn imitieren und Erfolg und Anerkennung haben? Also so wäre es im Traditional, da kannst du das ja machen.
Das, ja, stimmt.
Das geht ja, nicht das in der
kann
Szene,
kann jetzt
oder?
Noch mal jemand was mit Warhol machen. Meinst du, ne?
Genau, also im Traditional ist es so, das ist von Sailor Jerry Collins und du darfst das weitermachen, weil es so ist. Und bei Warhol geht das meiner Meinung nach, glaube ich, nicht, oder? Oder gibt es da so eine Tradition, die man weiterführen darf oder es muss Kunst immer neu erfinden?
Nee, ich glaube, du kannst ja auch Anekdoten an irgendwas zu einem Kunstwerk stilisieren.
Mhm. Also oder Zitate.
Bezugnahme auf irgendwas, was es schon mal gab oder ein ganz bekanntes Kunstwerk.
Aber das Kopieren direkt ist, glaube ich, nicht so angesehen, oder?
Ich glaube, es kommt drauf an, was du daraus machst.
Spannend, müsste ich mal. Ich tauche ja da gerade ein, war in diese Kunst. Ich gucke
mir
tatsächlich.
Du sagst immer so. Ich warte mal, wann du sagst, dass du jetzt ist es soweit. Jetzt bin ich Neo-Rauch.
Nee, das ist ja, ich war ja voll komplett in diesen Tattoo-Kosmos gefangen und Kunst, da habe ich mal, hast du mal Comics gezeichnet oder was interessiert dich an Kunst? Ja, ich habe keine Ahnung, das interessiert mich auch nicht, weil mich dieses Tätowieren komplett ausfüllt und jetzt gucke ich mir YouTube-Videos an, also jetzt nach 15 Jahren ist so ein erster Kontakt da, wo ich dann sage, deswegen interessiert mich das jetzt so. Wie es da abläuft.
Ich wollte nur absaugen. Deswegen bist du hier.
Er
wollte
grundsätzlich einfach
mache ich nicht so viel, noch nicht so viel abzusaugen.
Grundsätzlich absaugen.
Wir können uns gerne nochmal in 10 Jahren treffen.
Ist erstmal alles egoistisch für mich hier.
Bisschen was gemacht.
Dass du hier bist, das springt schon was auf ihn über.
Ja.
Ein bisschen.
Na, zumindest finde ich es jetzt gerade spannend zu sagen, zu sehen, da ist noch jemand, der so einen Sättigungspunkt erreicht hat oder der zwei Sachen verbinden will. Ich weiß ja nicht, was denn, ob du langsam aus dem Tattoo weggehen willst oder ob du das.
Gibt es da überhaupt einen Plan zu oder ist es wirklich gerade?
Wie ist dein 5-Jahres-Plan? Oh, wo siehst du dich in 10 Jahren?
Das ist halt richtig schwer, weil ich irgendwie immer alles gleichzeitig machen wollte. Das ist vielleicht auch so ein Witterding. Das ist so, ich würde am liebsten auch noch Musik machen und auch noch, also wenn ich irgendwie noch mehr Zeit hätte, dann würde ich noch, was weiß ich, lernen.
Welches Instrument?
Schlagzeug.
Ja?
Ja.
Das ist alles
oder?
Nur eine Priorisierung mit Schlafen.
Ja.
Einfach halt
das ist ein
Stunden.
Großes Problem. Ich schlafe leider auch sehr gerne.
Ja, ich will nicht, deswegen kriege ich noch 2-3 Sachen unter, mehr unter. Quasi. Nee, aber hast du das Gefühl, dass du dich irgendwann entscheiden möchtest?
Nein.
Nee.
Ich glaube nicht.
Muss man ja auch nicht,
nee,
oder?
Total.
Ja.
Du hast ja vorhin auch schön gesagt, Tätowieren ist einerseits eine Leidenschaft von dir und gleichzeitig hält sie dir den Rücken frei, auch andere Dinge noch zu machen.
Ja, genau.
Das fand ich eigentlich ganz schön.
Ich glaube, auch gerade in der Kunst gibt mir das einfach auch so eine Sicherheit, die vielleicht andere frische Kunststudenten jetzt nicht haben.
Gelassenheit also, auch, genau.
Die müssen, weiß nicht, also man verdient einfach echt gut als Tätowiererin und andere Leute müssen dafür einen Monat in einem Café stehen und dann wirklich viel marktorientierter auch arbeiten. Mhm. Und bei mir war es eigentlich jetzt schon immer so, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn es Leuten gefällt, ist es schön, aber ich muss es nicht verkaufen.
Also, das ist eine Freiheit, ne?
Ja.
Marktorientiert ist jetzt eher schwierig, finde ich.
Und von thematisch, was steckt so drin in deinen Skulptursachen? Kannst du das so ein bisschen umschreiben?
Hast du ein Fallbeispiel, so richtig, was bei Insta zu sehen ist, wo wir jetzt eine Interpretation live von dir bekommen?
Ich möchte die, das Auge mit der Latexfolie drauf, die Interpretation. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich meine, es geht halt um Texturen oft. Und ich glaube, ich habe das gar nicht so wahrgenommen, aber es hat mir auch eben meine Freundin Jana, also ich hatte irgendwie diese ganzen Dinge gebaut und diese ganzen Leinwände da rumstehen und habe dann gesagt, okay, ich mache jetzt diese Ausstellung, aber ich brauche einen Text dafür und ich habe keine Ahnung, was ich da eigentlich tue. Und dann habe ich mich eben mit Jana getroffen und sie hat es irgendwie geschafft, in einer Stunde dieses Chaos an Gedanken und Dingen, die ich da fabriziert habe, irgendwie zu bündeln und hat dann irgendwie ein paar Sachen gesagt, die auch für mich dann irgendwie augenöffnend waren, weil ich habe gar nicht so darüber nachgedacht, was ich da jetzt eigentlich gerade tue, sondern es war irgendwie alles sehr intuitiv. Mhm. Und sie hat dann auch gesagt, ja, irgendwie haben deine Sachen schon immer auch was mit dem Körper zu tun und Haut. Mhm. Und es erinnert irgendwie oft, ja, an
voll,
Körperlichkeit.
Es hat was Körperliches, finde ich auch, wenn man das anguckt.
Ja. Und auch so das Farbspektrum. Ich glaube, das ist ja auch so ein Ding, was vielen Leuten gleich auffällt, dass ich irgendwie sehr pastellig arbeite und eigentlich voll im Gegensatz zu den Tattoos.
Mhm, auch so Mint und Rosé. Und
mit ganz viel so soften Farbtönen arbeite und ja, eigentlich wenig auf Kontrast gehe, sondern eher.
Und Transparenzen auch und so.
Genau.
Das finde ich auch. Ich fühle mich richtig angesprochen davon. Weil's auch, weil ich so Transparenzen auch liebe. Und so dieses. Ja. Für mich wäre jetzt noch on top Geräusch dafür zu erzeugen.
ASMR, ja.
Ja, weil da ist es knistert im Hintergrund oder man merkt, wie was quietscht über die Oberfläche oder sowas.
Ja, das ist halt das Tolle, dass man dann sowas vielleicht anstreben kann, das mal in einer Rauminstallation zu machen. Mhm. Also, dass man da wirklich auch noch ganz viele andere Ebenen mit einbinden kann. Und ich habe das Gefühl, da ist echt noch so viel Raum nach oben. Mhm. Und da freue ich mich irgendwie schon drauf, auch die Räumlichkeiten und die Infrastruktur zu haben oder geboten zu bekommen von der Uni, mhm, dass ich halt auch mal in einem größeren Kontext denken kann.
Arbeitest du jetzt schon konzeptionell, dass du jetzt wirklich ein Thema hast, das verarbeitest du in so einer Skulptur und da machst du dir schon vorab Gedanken, wie du das umsetzt, oder ist es noch sehr intrinsisch und danach ist es dann zum Beispiel, dass du mit Jana, die Konzepterin, mit ihr sprichst und dann ist es so, okay, weil du gerade gesagt hast, Körperlichkeit, okay, eigentlich thematisierst du doch immer das und das. Was steckt da für ein eigentliches Thema bei dir dahinter, oder ist es noch intrinsisch oder schon konzeptgesteuert?
Ich glaube, beides. Also manchmal habe ich eine Idee und irgendwie ein Thema, was ich mir vorher man denkt sich das irgendwie nicht aus, das kommt halt einfach irgendwie so. Mhm. Oder es fällt einem irgendwie ein in so einem Moment und dann denkt man darüber nach, wie man es jetzt am besten künstlerisch umsetzen kann.
Aber fällt dir das Thema ein oder fällt dir erst das Material ein oder das Gefühl oder?
Es ist unterschiedlich. Also manchmal entstehen Dinge auch so im Prozess. Also wenn ich dann in meinem Atelier bin und irgendwie arbeite und tatsächlich mir zerbricht irgendwas und ich finde das voll geil, dann kann mich das auch zu einer ganz neuen Arbeit inspirieren. Oder einfach mit diesem Gedanken zum Beispiel zu arbeiten, was passiert, wenn ich das Ding kaputt mache.
Und dann mit Fäden wieder zusammenzumachen.
Genau, ja. Damit habe ich auch relativ viel gemacht. Und ja, ich glaube, das ist, manchmal ist es so, dass man arbeitet und einem dann einfällt, was ich da eigentlich gemacht habe oder was da irgendwie konzeptuell überhaupt dahinter steckt. Mhm. Und manchmal ist es andersrum. Mhm.
Musst du dich vorbereiten? Also wie bereitest du dich vor? Du hast ein Atelier?
Im Moment leider nicht. Also ich hatte einen Atelierplatz bis März. Und dann, ja, auch jetzt kann ich mir den gerade nicht leisten.
Und das ist sind mehrere Ateliers, eine Ateliergemeinschaft.
Genau, das war eine Ateliergemeinschaft auch in der Köln.
Und Du fährst hin, bereitest du dich dann irgendwie vor, bringst du dich in Stimmung oder wie ist denn so ein Ablauf, wenn du früh entscheidest, heute gehe ich ins Atelier?
Ich habe eigentlich immer 10 unfertige Sachen irgendwo quer im Raum verstreut und mache dann immer mal so ein bisschen was dran.
Also sind vorhandene Sachen da?
Ja, also
die du aufbaust.
Ja, oder manchmal bastel ich echt die Bruchstücke zusammen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Also diesen luftleeren Raum, wie dieses Backbees, was du vorhin meintest, den gibt's da selten und du kannst anbauen, weiterentwickeln. Mm-mm.
Ja, schon eher.
Und da brauchst du keine Stimmung, die du dir, ich stell mir vor, durch Musik irgendwie.
Ja, manchmal brauche ich Stille, manchmal brauche ich Musik. Ich glaube, es ist tagesformabhängig. Aber ich bin schon eher so eine Arbeiterin. Also ich gehe ins Studio und mache dann auch was. Und ich hänge da jetzt nicht den ganzen Tag rum und warte auf den Geistesblitz. Nee, irgendwie, ich versuche relativ effizient zu arbeiten, glaube ich.
Ja, das ist spannend, dieser Aktionismus, ne? Das ist jetzt wieder, weil total, ich würde sind überlegen, diese ganz lange Theorie, bis ich dann zur Tat schreite, aber man kann auch einfach anfangen und aus dem, spannend. Ich habe jetzt schon was mitgenommen.
Was ist dein Lieblingsmaterial?
Wow, das ist schwer zu sagen. Also ich habe im letzten Jahr tatsächlich die Möglichkeit gehabt, mit Glas zu arbeiten. Mhm. Das fand ich toll. Also in einer Glaswerkstatt. Und ich bin, also es geht so Fusing, also es ist im Prinzip ein riesiger Panini-Grill, wo du Glasstücke zusammenschmelzen kannst. Aber auch Glasbläserei. Da bin ich aber noch super schlecht. Das würde ich aber gerne noch mehr lernen, weiterverfolgen. Das kann ich dann auch in der Uni machen. Also beziehungsweise ich kann wieder dahin gehen und das dann in einer externen Werkstatt eben lernen. Mhm. Und das hoffe ich weitermachen zu können, weil es einfach ein sehr spannendes Material ist, finde ich. Und weil ich halt auch oft und gerne mit so Transparenz arbeite. Transparente Dinge sind halt leider auch oft sehr unstabil. Mhm. Und Glas ist tatsächlich irgendwie der einzige Werkstoff, mit dem man wirklich was Zartes und Transparentes machen kann, was aber trotzdem stabil ist und irgendwie die Zeit überdauert. Und ich habe vorher, um so einen ähnlichen Effekt zu erzielen, oft mit Kunstharz irgendwas gegossen. Aber das finde ich irgendwie, es ist schwieriger. Und das ist auch irgendwie kein Material, was ich wirklich mag, weil es auch irgendwie sehr schlecht für die Umwelt ist.
Das stimmt. Ja, das kommt ja dann auch noch dazu, dass man nicht unbedingt nachhaltig wahrscheinlich ist.
Ich finde es schon auch irgendwie wichtig, was man so hinterlässt, glaube ich.
Wenn du jetzt 16 wärst, nee, ich mache noch jünger, wenn du jetzt 12 wärst, würdest du dann YouTube-Videos mit Schleim machen?
Wie alle die 12-Jährigen gerade machen?
Das kann ich mir gut vorstellen.
Ich bin nämlich so neidisch einfach. Ich immer denke, fuck, ich kann ja jetzt nicht mit 34 Schleimvideos machen. Aber ich würde. Also,
weil ich's einfach aber ich habe die noch nie gesehen.
Nee?
Guck dir das mal. Also es wäre wahrscheinlich was für dich. Also ganz viele Kinder machen gerade aus verschiedenen Konsistenzen Schleim. Mhm. Mit, was weiß ich, das ist eigentlich ganz billige Rezepte.
Rasierschaum,
Natron und
so.
Stinkt wie Sau. Aber machen da ganz abgefahrene Materialien rein. Also irgendwie von Kieseln bis über zerschnittene Strohhalme, die dann knallen und platzen. Mhm. Und wenn du es so aufziehst, bekommst du halt so eine Transparenten. Und da denke ich immer, also ja, wäre ich jetzt 12 sozusagen.
Ja, es hat halt auch irgendwie so was Sci-Fi-mäßiges. Mhm. Und ich liebe halt auch Science-Fiction-Filme und diese ganze Ästhetik, die dahinter steckt. Und ja, irgendwie, was mich auch, glaube ich, wirklich interessiert, ist so ja, ich weiß nicht, wo wir uns hin entwickeln. Also ich meine, es gibt so, ich habe mich total in CRISPR reingefuchst. Das ist so total nerdig, aber es ist Genetic Editing. Also du kannst im Prinzip Gencodes insoweit verändern, dass du im Dunkeln leuchtende Hunde züchtest oder so, weil du den irgendein Gen von einer Qualle, die fluoreszierend ist, einsetzt oder sowas. Und so Science Fiction interessiert mich auch
Sebastian
total.
Sebastian, guckt so.
Und ich glaube auch, dass also einerseits dieses diesen menschlichen Aspekt gegenüberzusetzen mit irgendwas Futuristischem, mit irgendwas Maschinellem vielleicht oder ja, einfach diese beiden Ästhetiken zu mischen, finde ich irgendwie sehr interessant, glaube ich.
Spannend.
Ja, Sci-Fi, heutzutage Sci-Fi. Ich gehe wahrscheinlich nur von mir aus, weil ich irgendwelche romantischen 19. Jahrhundert schnulze.
Die Landesjungen Werther und ja.
Nee, ich bin tatsächlich bei Lady Chatterley.
Dich zieht es noch zu noch früher.
Richtig kitsch.
Setzt du dich damit sozusagen dann auch gesellschaftskritisch auseinander? Weil du das sozusagen dann konzeptionell brauchst für die Kunst? Oder dann ja irgendwann muss man so einem Gegenstand so einen Namen geben und ein Konzept beschreiben?
Das macht der Jana.
Ja, genau. Sie ist meine konzeptuelle Ghostwriterin.
Ja, das kann man irgendwann selber machen wahrscheinlich. Aber, oder vielleicht nie. Aber... Also setzt du dich sozusagen parallel dann mit Texten auseinander, um da irgendwie auch in diesem Thema dann mehr einzusteigen?
Ja, ich versuche es schon irgendwie up to date zu bleiben. Und
aber das klang jetzt so optimistisch. Ist das also jetzt nicht so Orwell oder Huxley Zukunft? Sondern
doch, total.
Doch, auch, ja.
Auch, ja, es macht mir auch wahnsinnig Angst.
Aber das klang jetzt so, oh geil, jetzt hier leuchten also Hunde,
ich dachte
super.
Gerade eher so,
kranke Faszination, würde ich sagen.
Macht das, aber ja.
Ja, ich meine, die Umwelt verändert sich auch so krass und ich finde einfach dieses Konzept auch spannend, dass man sich, also ich meine, wenn der Planet sich wirklich so krass verändert, dass wir hier alle nicht mehr leben können, dass man sich irgendeinen Chip einpflanzt und was ist dann überhaupt Mensch noch? Mhm. Was ist Maschine? Wir hängen den ganzen Tag mit dem Finger an unseren iPhones und wir sind schon so mit diesem Gerät fusioniert.
Also, dass sich unser Körperbau dahingehend auch schon verändert. Das finde ich auch krass.
Ja.
Daumenstellung und sowas.
Ich finde,
das wird sich über Generationen verändern.
Die emotionale oder psychische Bindung ja eher noch irgendwie krasser. Mhm. Also, dass man sich, ich weiß nicht, Mann, aber dass ich dieses Gerät möchte ich in der Nähe haben und wenn es nicht da ist, wäre ich unruhig. Fände ich fast noch für mich beängstigender, als wenn mich mein Daumen verändern würde.
Bist du da gefährdet? Digitale Medien tot zu suchten?
Irgendwie, ja, ich glaube, man muss wirklich es braucht so eine gewisse Selbstdisziplin, um diese Input-Selektion zu betreiben, weil es einfach, ja, durch Instagram alle möglichen Netzwerke, du wirst die ganze Zeit nur bombardiert mit visuellem Input und ich glaube schon, dass ich da irgendwie gefährdet bin, aber ich versuche das natürlich auch zu limitieren irgendwie, weil ich merke, dass mich auch auslaugt und
wie machst du das? Was ist dein Trick?
Oh, einfach
Zeiten, feste Zeiten?
Ja, oder? Wirklich bewusst mein Handy wegzulegen, auszuschalten. Ab einer gewissen Uhrzeit nicht mehr drauf zu gucken.
Guckst du dir viele Tätowierer an oder wiederum viele Künstler? Oder versuchst du das auszublenden, was du selber machst?
Also ich glaube, ich habe es ein bisschen reduziert in letzter Zeit. Aber ich schaue schon jeden Tag mal auf Instagram oder so.
Ja. Weil du es ja auch schon über deine Kunden nutzen musst wahrscheinlich, ne?
Ja, irgendwie ist es dann auch immer die Ausrede für sich selbst, weil man ja auch irgendwie damit arbeitet und dann hängt man doch mehr auf dieser Plattform rum, als man es eigentlich möchte. Ja, ich versuch's so weit zu reduzieren, wie ich es irgendwie schaffe.
Was musstest du machen, um in Weißensee den Studienplatz zu bekommen? Eine Mappe wahrscheinlich?
Genau.
Und eine Eignungsprüfung?
Genau. Drei Runden. Also erstmal die Mappe, dann eine praktische Prüfung.
Was war in der Mappe drin? Also was hast du reingemacht? Hast du da Tätowieren ausgespart? Und wolltest du es gar nicht erst erwähnen oder hast du es bewusst?
Ich habe ein bisschen Bezug darauf genommen, in so einer Collagenreihe, die ich gemacht habe. Das würde jetzt, glaube ich, ausufern, wenn ich das erkläre.
Okay, ja, wie du willst.
Ja, und dann habe ich noch alles mögliche andere da rein. Also Fotografien von Dingen, die ich gebaut habe. Aber ich habe auch versucht, die Haptiken irgendwie. Und das ist, glaube ich, auch das Schwierige bei meiner Arbeit, weil du kannst sie halt nicht einfach abfotografieren und
fühlen.
Sondern man muss irgendwie auch die Stofflichkeit vermitteln.
Ja.
Und deswegen habe ich mir dann so eine, ja, meine Mappe war wirklich so eher so eine Kiste, die ich da angeschleppt habe mit so einem Setzkastensystem drin. Also ich habe viele kleine Boxen gebaut und da Materialproben reingetan.
Ach, schön.
Und ja, es war irgendwie relativ umfassend. Ich war auch echt schwer.
Und dann gab es noch dann war die Runde erstmal geschafft und dann gab es noch eine Eignungsprüfung.
Genau, und dann noch ein Interview.
Woraus bestand die Eignungsprüfungsaufgabe? Musstest du auch eine Hausaufgabe machen?
Nein.
Okay, hat man ja auch oft.
Ja, die Eignungsprüfung war, sie haben uns einen Rollkoffer in den Raum gestellt und haben gesagt, macht was Zweidimensionales dazu und was oder was und was Dreidimensionales. Punkt. Aus da einem hatten wir den ganzen Tag Zeit, um es irgendwie umzusetzen.
Jeder einen Rollkoffer?
Nee, also man durfte auch nicht mit diesem Rollkoffer interagieren oder den öffnen. Es war einfach, ja.
Der stand nur als Impuls dort.
Also man musste schon Bezug auf diesen Rollkoffer nehmen.
Ohne ihn aber unbedingt zu nehmen und auseinanderzuschneiden.
Genau, ja. Also man durfte den nicht weiterverarbeiten oder sowas, aber ja.
Und man hatte selber dann Materialien.
Ja, du musstest sie mitbringen oder du konntest auch rausgehen, du konntest in den Baumarkt fahren, du konntest dir draußen irgendwelche Sachen zusammensuchen.
Was hast du gemacht?
Ja, ich habe mir draußen so Metallmüll eigentlich zusammengesucht und dann was gebaut.
Und dann saßen da 15 Leute mit ihren verrückten Seifenkisten.
Ja, genau.
So stelle ich mir jetzt gerade vor.
War auch sehr ähnlich. Ich hatte am Anfang Angst, dass alle dasselbe machen. Irgendwie, aber wirklich niemand hat dasselbe gemacht. Also klar, viele haben irgendwie mit dem Thema Reise gearbeitet und was es für sie bedeutet. Und ja, Menschen mit Migrationshintergrund haben einfach oft was mit dem Thema wirklich Reise, sein Land verlassen, in einem anderen Land Fuß fassen, thematisiert, also eher auf einer konzeptuellen Ebene gearbeitet. Und ich habe das Ganze eher auf einer handwerklichen, haptischen Ebene, glaube ich, bearbeitet.
Und dann gab es noch ein Interview. Genau. Und hast du versucht, aber ist ja von mir auch so ein Vorbehalt wahrscheinlich im Kopf, weil ich an meine Mutter denke, dass man, da sitzt ja jetzt so eine akademische, elitäre, wenn ich es jetzt mal so negativ despektierlich sage, akademische, ein bisschen intellektuelle Elite von Professoren, die wahrscheinlich ihre Vorbehalte vor Tätowieren haben und bei denen vielleicht noch nicht angekommen ist, dass es, wie viele Schichten es von Tätowierern und Arten vom Tätowieren gibt. Hattest du Angst, dass das was einen negativen Aspekt hätte?
Ich glaube, am Anfang, also ich habe mich auch, das ist mein zweiter Bewerbungsversuch, ich habe mich erst auf der UdK beworben. Und dieses Jahr habe ich mich erst für Bildhauerei auf der Weißen See beworben. Und ich glaube, bei meiner ersten Mappe habe ich das wirklich versucht auszusparen, weil ich mir eben da auch diese Gedanken gemacht habe, dass es vielleicht eine negative Auswirkung haben könnte oder nicht ernst genommen werden könnte oder so, aber ich glaube, das war dann auch irgendwie so ein Prozess, vielleicht die Zusammenhänge zu verstehen, das auch anzunehmen und eben als was Positives rüberzubringen. Und die waren auch total offen und interessiert und haben mich gefragt, wo ich arbeite und was ich so mache. Und
ah, cool, okay.
Ja, ich glaube, die sind da wirklich weniger eingefahren, als man denkt.
Ja, deswegen ist wahrscheinlich jetzt auch nur noch so ein Vorbehalt.
Ja, und dann wäre es also grundsätzlich möglich gewesen, dein Portfolio da reinzunehmen als Nachweis, dass du künstlerisch aktiv bist.
Also mein Tattoo-Portfolio? Ja.
Oder ist das eher so eine Höflichkeitsding? Ach, du, sie tätowieren? Sieht's man da?
Uni? Ich weiß gar nicht, ob die mich... die haben mich gesiezt, denke ich mal. wie nochmal?
Portfolio könnte man, was hast du gerade gesagt?
Ob ich mein Tattoo-Portfolio damit einreichen.
Genau, wie, also wäre das. Können.
Naja, wenn ich das jetzt konzeptuell begründet habe, also man kann halt in der Kunst, glaube ich, alles machen, solange man es begründet. Und wenn es jetzt wirklich irgendwie einen Stellenwert gehabt hätte, dann hätte ich das durchaus machen können, aber jetzt nur mit Tattoo arbeiten, wäre ich bestimmt nicht reingekommen.
Na gut, wie du sagst, ist ja dann viel auch auf Anfrage, ist ja eine Dienstleistung da drin. Da sieht man ja dann doch nicht klar, was von dir ist.
Ja, weil ich das irgendwie auch separat sehe. Also ich will das nicht unbedingt zusammenbringen. Also es gibt bestimmte Überschneidungspunkte, sowas wie Komposition und so weiter. Aber ich finde nicht, dass es unbedingt in einen Topf geworfen werden muss, Kunst und Tattoo.
Ja, das ist ja dann so.
Und ich glaube, es machen viele, also der Trend geht da schon irgendwie hin, dass Tätowierungen auch als Kunstform dargestellt werden. Was es ja auch ist. Also
jetzt haben wir sie soweit.
Nein.
Sind Tätowierer Künstler?
Oder Dienstleister?
Beides.
Folgende, es ist ja eine Entweder-Oder-Frage. Man kann ja nicht beides sein. Machen.
Wieso nicht?
Doch. weil das ja viele Leute so sehen oder wir ja auch Zuschriften bekommen,
ja.
Wo das eben thematisiert ist. Oder wo auch Leute sagen, seit wann sind, was war die Frage?
Tätowierer, keine Dienstleister.
Keine Dienstleister mehr. Also. Und wann ist ein Künstler und wann ist er ein Dienstleister?
Ja, das ist eine schwierige Frage.
Wie würdest du sie für dich beantworten? Bist du Dienstleisterin?
Als Tätowiererin? Ja, irgendwie schon.
Trennst
also
du das im künstlerische, Prozess
künstlerische Dienstleistung, ja. würde ich sagen. Kunsthandwerk oder so.
Kunsthandwerk, ja.
Auf eine gewisse Art und Weise, ja. Also ich habe schon einen künstlerischen Anspruch an meine Tattoos, aber ich weiß nicht, ob es Kunst ist.
Ich glaube, was eine Herangehensweise wäre, wenn du für deine Projekte Leute suchst, dann geht es eher in die Richtung Kunst. Und sobald du aber passiv bist und empfängst, dann wird es wohl eher Richtung Dienstleistung gehen, dass man eher dieses passiv-aktiv.
Ja, oder das bezahlt, unbezahlt. Ne? Also ist Adolf Menzel, wenn er für Friedrich II. Ihn auf dem Pferd gemalt hat, dann Dienstleister gewesen. Und wenn er die Zitronenschale auf dem Tisch gemalt hat, für sich, war er dann Künstler.
Oder? Ja, das ist die große Frage.
Genau.
Ich glaube, da kann man einfach keine Aussage dazu treffen, weil es ist ja auch irgendwie das Schöne heutzutage, dass sich alles irgendwie vermischt.
Mhm.
Und deswegen, ich würde es auch nicht, also das soll jetzt auch echt nicht abwertend Tätowierern gegenüber sein. Es ist einfach ein krasser Job, den man da leistet. Und da ist einfach so viel Kreativität gefordert. Und
der hat mehrere Anteile sozusagen.
Ja.
Wie ist das eigentlich das Medium Haut für dich? Weil du sagst vorhin, ist so Glas und transparent. Was macht das Medium Haut für dich? Ist es überhaupt interessant oder gehört es dazu? Oder?
In der Kunst? Also in meinem.
Ja, nee, beim. Weil mir fiel das ein, weil du mir
so magst, jetzt nicht mehr trennen.
Transparente Sachen.
Jetzt wird's wirr langsam,
ja, genau.
Oder?
Dass du gesagt hast, dich interessieren so transparente Sachen und Glassachen so. Wie wirkt das Medium Haut auf dich? Also was magst du daran oder was stört dich oder. Hast du da mal einen Kopf gemacht?
Ja, ich meine, es ist ja schon irgendwie wie so eine Grenze, oder? Also es ist so.
Für dich ist das wie eine Grenze?
Ja, ich finde es irgendwie konzeptuell schon spannend, weil es ist so, man ist wie in so einem, das ist so das, was einen durch die Welt bewegt irgendwie. Und das ist das, was so mit außen kollidieren lässt. Und ich glaube, es kann manchmal irgendwie schmerzhaft sein, also nicht nur physisch, sondern auch psychisch. Vielleicht jetzt, ich glaube, alle Frauen kennen das, vor allem tätowierte Frauen im Sommer, dass man einfach durch die Gegend läuft und ständig auf seine Tattoos angesprochen wird und auch untätowierte Frauen, auch Männer, aber bestimmt, ja, vor allem Frauen, glaube ich, kennen dieses Gefühl, wenn man einfach denkt, oh, es ist meine Haut, lass mich in Ruhe. Ich brauche deine scheiß Meinung zu meinem Körper nicht. Und das meine ich mit, diese Grenze kann manchmal auch schmerzhaft sein.
Das ist ja so die Perspektive, du als Trägerin, und wie ist das für dich als Künstlerin? Also wenn du am, sagen wir mal, das ist ja, Glas ist jetzt ein Gegenstand, das ist jetzt nichts Lebendiges, wie ist das für dich dann, so an einem lebendigen Menschen zu arbeiten? Ist das überhaupt ein Aspekt, also Nähe zum Kunden oder dass er Schmerzen empfindet?
Ja, damit habe ich schon ein Problem gehabt am Anfang, glaube ich.
Dass du
und ich denke, man stumpft da auch ein bisschen ab. Und ich merke das auch immer, wenn ich mir ein Tattoo stechen lasse, habe ich wieder viel mehr Aufmerksamkeit dafür, was ich da eigentlich mache und so, wie oft ich da jetzt noch drüber wischen muss eigentlich oder wie oft man das jetzt einfach aus Reflex macht. Also ich glaube, wenn man das wirklich so oft macht, Menschen Schmerzen zufügen, wird es auch einfach alltäglich. Ja, es ist einfach schon wirklich eine wahnsinnige, es ist einfach ein krasser Job. Also die Leute kommen und geben sich einem vollkommen hin und es ist einfach psychologisch krass, interessant, aber auch, ja, kräftezehrend, würde ich sagen.
Jetzt im Vergleich zu so Installationssachen oder so was.
Es ist, glaube ich, anders. Es ist anders, weil man vielleicht eher mit sich selbst konfrontiert ist. Und das ist auch nicht immer einfach, aber ich glaube, gerade in dieser 1-zu-1-Interaktion mit Kunden und im Tattoo-Prozess ist es einfach eine ganz andere Form von Energieaustausch. Mhm. Und ich glaube, ich bin da auch relativ sensibel für. Mhm. Ich glaube, also ich weiß noch, meine Chefs, ich glaube nicht, dass die sich viel Gedanken gemacht haben über so Energieaustausch, den man mit Menschen hat. Also es wurde mir niemals gesagt in der Ausbildung oder sowas, wie ja, dass man sich auch abgrenzen kann oder sowas.
Wie sorgst du dafür, dass dein Energiehaushalt, wie sagt man? Energiehaushalt?
Klingt super.
Ich sag's mal, genau. Wie sorgst du dafür, dass dein Energiehaushalt ausgeglichen ist? Oder ja, achtest du darauf?
Ja, irgendwie schon. Also ich glaube einfach, Dinge zu tun, die mir gut tun. Mhm. Ja, Sport machen. Ich mache viel Yoga. Rausgehen. Ja, als die Clubs noch offen hatten, auch tanzen gehen. Und so Dinge, die mir einfach Spaß machen. Mhm. Ja.
So und self-caring.
Auch, ja, schon. Mhm. Aber auch, ja, ich glaube, dieser... Es hat schon ein bisschen gedauert, bis ich mich auch wirklich emotional von Menschen gelernt habe, abzugrenzen, ohne das jetzt auch sagen zu müssen oder so, aber so, auf so eine energetische Art und Weise. Das klingt jetzt unglaublich esoterisch.
Du bist genau richtig
hier. Du bist genau richtig jetzt hier.
Aber ja, dass man sich auch nicht so in andere Thematiken reinziehen lässt von Leuten, weil die kommen ja auch alle mit ihrem Päckchen.
Ja, ja.
Und manche können das, glaube ich, besser zurückhalten oder sind vielleicht ein bisschen neutraler. Andere kotzen es dir echt vor die Füße, was gerade bei ihnen los ist.
Also meinst du Kunden oder allgemein? Also,
ja, Kunden, ja. Menschen.
Mhm. Ja.
Und ich dachte halt früher auch, dass es meine Aufgabe ist, auch psychologisch darauf einzugehen. Mhm. Und ich glaube, das habe ich mittlerweile ein bisschen besser im Griff, dass ich vielleicht auch einfach Grenzen ziehen kann.
Wie machst du das? Das finde ich spannend.
Uff, ich glaube, es ist nicht mal unbedingt das, was man sagen muss. Ich glaube, es ist eher so eine innere Haltung vielleicht.
Also du hörst das vielleicht. Aber
ich höre mir was an, aber gehe vielleicht auch nicht darauf ein. Womit ich nicht sagen möchte, dass man kein persönliches Gespräch haben kann. Ich finde das total toll, wenn man wirklich mit jemandem ist und mit dieser Person irgendwie connected und auch über persönliche Themen spricht. Aber manchmal geht es mir halt einfach scheiße und ich habe keinen Kopf dafür. Und dann muss ich das auch nicht, glaube ich. Und das wird einem, glaube ich, nicht beigebracht. Das ist vielleicht auch so ein Frauenthema, dass man irgendwie vielleicht nicht unhöflich sein möchte und die Person nicht ablocken möchte, sondern oft so in diese Caretaker-Rolle geht, automatisch. Und dann vielleicht später merkst du, ups, ich...
Das war jetzt ganz schön viel.
Ja, genau.
Oder so.
Ja.
Ich muss das auch trennen. Also früher habe ich das auch, wie du gesagt hast, parallel gemacht und dann irgendwann festgestellt, also entweder leidet die Arbeit drunter oder so, also das muss ich vorher machen oder gar nicht.
Wobei du ja gefüttert werden willst auch gern.
Das verändert sich halt auch, ne? Also das sind wirklich so Phasen, wo ich das mich wahnsinnig interessiert, mich nähert. Dann ist es ja, muss ich auch keine Grenze ziehen.
Ja.
Und dann gibt es wieder Sachen, wo ich, oh, ich kann jetzt gerade nicht oder lass uns mal was machen, lass uns mal arbeiten. So. Und das ist gar nicht so.
Mit Kunden?
So, ja, dass man dann sagt, nee, ich will heute tätowieren, ich will vorankommen und so.
Okay,
und das war früher anders so. Aber dieses Nähe-Ding, was Schmerz war ja vorhin, oder dieses Nähe-Ding wird tatsächlich nicht thematisiert. Ne? Also in Ausbildung ja sowieso nicht, jetzt zu deiner Zeit ja auch nicht, aber auch allgemein nicht. Das finde ich ja super spannend zu sagen, okay, da haben Leute teilweise eine Psychologen-Erwartung oder Friseur-Erwartung und wie geht man damit um? Ja. Wie geht man mit Schmerz um? Wie geht man mit Themen um?
Ich sag mal so, also Sozialarbeiterinnen bekommen ja da auch wirklich Tools an die Hand, wie sie sich abgrenzen können. Oder ich meine, du kannst dich nicht so krass in jede Person reinfühlen, weil sonst einfach nichts mehr von dir übrig bleibt selber. Und das ist einfach ein Job und du hast nur eine gewisse emotionale Kapazität. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man sich darüber mal Gedanken macht vielleicht. Naja, und dann andererseits finde ich das auch wirklich toll, wenn Menschen zu mir kommen und mir wirklich so ihren Körper anvertrauen, weil ich einfach auch, ich glaube, wir haben alle irgendwie unsere Körper-Body-Issues und Dinge, mit denen wir nicht zufrieden sind und Ja, das ist einfach ein Riesenvertrauensbeweis auch. Und ich möchte wirklich auch so einen Raum schaffen, wo sich Menschen wohlfühlen können und es irgendwie.
Das stand nämlich auf eurer Seite bei Instagram auf einem Foto oder irgendwie so eine private Atmosphäre zu schaffen, wo man sich.
Das ist mir irgendwie schon wichtig, dass sich Leute wirklich wohlfühlen. Und weil ich einfach auch selber schon Sitzungen hatte, wo ich mich eben nicht wohlgefühlt habe, auf irgendeiner Convention, wo du dann irgendwie da liegst und die Leute glotzen dich an und machen irgendwelche Kommentare. Und ich finde gerade Tätowieren ist auch so ein Moment, wo man wirklich verletzlich ist. Ja. Und ich finde das irgendwie, es liegt auch in meiner Verantwortung, diesen Raum dafür zu schaffen und zu kreieren und eben ja, meinen Teil dazu beizutragen, dass sich wirklich jeder wohlfühlt, egal welches Alter oder welche Hautfarbe oder welches Geschlecht oder irgendwie ist mir das schon wichtig. Und es sollte natürlich auch Standard sein bei jedem Tätowierer oder Tätowiererin. Aber ich glaube, das ist jetzt auch irgendwie ein Thema, was seit kurzem erst wirklich in den Diskurs gebracht wird. Und das finde ich irgendwie schön.
Also es ist schon, wie Jana gesagt hat, auch so dein Thema so. Ne, Körper, Körperlichkeiten, Tätowieren gehört ja auch dazu, Haptiken, Haut, Körper als Material und Körper als Menschen. So, das ist ganz spannend eigentlich. Das Lebensthema. Jetzt, Sebastian, guck ganz.
Ich würde das gerne nochmal vertiefen, aber ich weiß jetzt, ich weiß ja, was kommt.
Weiß ja, was passiert.
Ich weiß jetzt aber gar nicht, was mich am meisten.
Du traust dich nicht.
Doch, aber ich habe den Ansatz nicht. Jetzt Body-Shaming hast du vorhin gesagt? Oder was hast du? Nee, was, wenn Leute so. Nee, Body-Shaming.
Auf der Straße mit der Haut?
Body-Issues.
Das ist Body-Issues. Body-Issues.
Wie heißt denn das auf Deutsch? Körperthemen.
Körperhassel.
Ich habe da einen Körper. Ja, das ist
ein Körperstraucheln. Ein Körperstraucheln.
Wie gehst du denn offen mit sowas um? Wenn du das Gefühl hast, da will jemand was kaschieren oder irgendwas betonen oder sowas, sprichst du sowas an oder was ich weiß, wie offen bist du mit Leuten? Sprichst du Sachen direkt an oder machst du das dann für dich klar und lässt das so subtil?
Ich finde, das ist, ich versuche so empathisch zu sein wie möglich, glaube ich. Oder man, ja, das ist, glaube ich, auch so ein Teil des Reifungsprozesses, vielleicht, dass man lernt, wann ist es angebracht, was zur Sprache zu bringen und wann nicht.
Genau, das
und wie kann, also dass man einfach so ein Feingefühl für diese Thematiken entwickelt und auch für die Person. Also ist es jetzt eine Person, die offen darüber reden kann und Witze drüber machen kann, oder ist die Person einfach total traumatisiert eh schon und möchte da gar nicht drüber sprechen oder
Versuchst du so, also wenn Kunden mit einem Wunsch auf dich zukommen, also versuchst du das zu ergründen, warum manche Kunden ein bestimmtes Motiv halt haben wollen, wo du vielleicht auch schon ahnst, dass da was dahinter steckt? Oder lässt du es total kommen?
Ja, ich meine, jetzt kommen wir auch langsam zum Tarot.
Und so gerne. Das
habe ich alles so zugespitzt. Genau.
Mystik und Esoterik. Also ich glaube, es ist schon irgendwie meine Aufgabe auch, wenn sich jemand jetzt ein Symbol tätowieren lässt, dass auch die Person weiß, um was es geht. So ein bisschen zumindest. Also ich sehe mich da jetzt überhaupt nicht als Guru oder sonst was, sondern ich möchte einfach mal kurz klarstellen, okay, du weißt, was das für eine Außenwirkung hat oder was, wie Leute, die das auslegen könnten oder was es für dich selber, also ja, was Symbole einfach für eine Sprache mit sich bringen. Das finde ich schon irgendwie wichtig.
Das machst du im Vorgespräch dann oder wer? Also die Frage ist, man kann es ja vorher machen, da hat er noch die Wahl, oder man macht, das ist ja deine Entscheidung und macht es dann im Prozess.
Also wenn mir jetzt eine 19-Jährige schreibt, ich möchte gerne einen Dolch über die Stirn, dann frage ich den schon in der E-Mail vorher, okay, wollen wir da vielleicht mal drüber sprechen vorher oder wollen wir uns mal treffen und
das mal aufmachen auf die Stirn.
Ja.
Also willst du es schon verstehen, auch ein bisschen.
Ja, irgendwie schon, aber ich bin jetzt auch nicht diejenige, der dann da irgendwie in der Psyche der Menschen rumgräbt.
Hast du das früher gemacht, weil du meintest, du musstest dich da auch abgrenzen? Oder?
Ich glaube, ich habe schon irgendwie mehr psychische Dinge mir angehört von Leuten vielleicht.
Hm. So klang das, dass du das oft gemacht hast, dann merkst du das zu viel.
Ja, ein bisschen. Mhm. Ja. Ein bisschen vielleicht schon. Aber ich meine, das ist ja auch immer...
Nimmt dich das mit?
Ja, wenn es den Leuten Scheiße geht, natürlich schon, klar. Wenn jetzt alle 2 Wochen jemand zu dir kommt und der hat die heftigste Depression, dann klar lässt dich das nicht ganz unberührt, sag ich mal.
Ich finde das spannend.
Ja, ne?
Oder? Ja, genau, ich wollte gerade aufhören, weil du sagst abgrenzen und ich brauche eher Werkzeuge zum Öffnen, weil ich schon abgegrenzt bin oder weil ich aus einem sehr abgegrenzten Steinbock-Bereich komme. Da, da brauche ich zum. Und du sagst. Zum Abgrenzen, aber ist ja logisch.
Für ihn ist es zum, gib mir was.
Ja, ja, gib mir was. Oder wie kann ich mich öffnen, damit du dich öffnen kannst? Mhm. Das ist meine Herangehensweise. Deswegen war so, Gott, hä, was abgrenzen? Wann? Unterschiedliche Standpunkte halt so.
Mhm. Aber das ist doch irgendwie interessant, dass man dann auch irgendwie immer das gespiegelt bekommt, was man auch selber für Thematiken hat vielleicht, oder?
Total. Also die, weiß ich nicht, ob das jetzt so eine abwegige Theorie ist, aber dass die Kundschaft irgendwie so ein Spiegelbild von dir selber ist. Und
oder die Aufgabe, die du hast, oder also irgendwas, genau, der Spiegel oder die Aufgabe oder der Trainer, wie wir das letztens hatten, oder sowas.
Mhm.
Hast du Tarot gelernt oder lässt du es einfach nur aus Interesse symbolisch einfließen oder betreibst du es aktiv?
Ja, also tatsächlich hat meine Oma und meine Mama schon damit gearbeitet. Also ich habe da auch echt irgendwie eine Familientradition dahinter. Mhm. Ich habe auch mein erstes Deck so mit 16 bekommen. Aber dann habe ich es erstmal sehr, sehr lange vollkommen ignoriert. Und eigentlich auch diese ganze, ja, alles, was damit zusammenhängen könnte, habe ich dann erstmal ziemlich weggeschoben, weil ich es irgendwie nicht so cool fand. Und hab das dann irgendwie erst Mitte 20 wieder so, naja, ein Interesse dafür entwickelt. Und dann habe ich wirklich viel darüber gelesen.
Welches Deck hast du damals geschenkt bekommen?
Das Rider White.
Das klassische erstmal. Gleich mit sich den Aleister Crowley.
So von der Oma.
Von der Oma, genau. Okay, also so das Klassische.
Ja, genau.
Ja. Wodurch kam es, dass du es wieder dann irgendwann neu entdeckt hast für dich?
Naja, einfach das Interesse für Symbolik und alles, was damit zusammenhängt.
Mhm.
Und vielleicht auch die tiefen psychologische Interpretation von Symbolen vielleicht. Und ja, wie mir das selber auch, also was es so in mir hervorbringen kann, fand ich auch sehr interessant. Also ich bin jetzt nicht so hardcore wie du, dass ich mir jeden Tag eine Karte lege oder so. Aber ab und zu mache ich das schon auch für mich.
Das hat auch viele Menschen eine Faszination, dass du das jeden Tag machst. Aber ist es einfach Disziplin, die dir einmal in die Wiege gelegt wurde?
Das ist einfach Routine. Das ist ja fast schon
Ding. Ja, Steinbock-Ding. Das ist ja für ihn gar nicht.
Das ist keine Herausforderung.
Ja. Es ist immer geil, wie das so interpretiert. Ja. Ne? So, boah, das macht er jeden Tag, das ist so krass. Oder so, aber er hat einfach nur Zwangsstörung.
Total, totaler Zwangi.
Hast du, praktizierst du das mit Kunden oder machst du es eher für Freunde und für dich? Und
also für andere Leute zu legen, finde ich schon ein bisschen tricky. Mhm. Auch, weil es eine sehr große Verantwortung ist.
Bei mir ist es genau andersrum.
Ja, du machst es für andere Leute
nur
eher.
Für andere. Und das hast nie, vielleicht zweimal, dreimal für mich.
Ja.
Also,
ja, also ich fand das schon interessant, zum Beispiel, wenn mich Leute nach Wannadoos gefragt haben, habe ich oft gesagt, also eine Zeit lang, hey, schaut euch mal das Tarot-Deck an. Mhm. Gibt es da irgendeine Karte, die dich anspricht? Mhm. Und dann fand ich das schon sehr interessant, was sich teilweise Leute da rausgesucht haben. Und dann haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen.
Mhm.
Aber ich habe jetzt noch nie einen Kunden ein Tarot-Deck gelegt oder so.
Hast du eine häufige Karte, die Kunden immer also,
ja,
hast du das Gefühl, es gibt so eine Karte, die sich bei den Kunden herauskristallisiert?
Der Tod, der Teufel, diese ganzen
Tattoo-Karten.
Ja, genau.
Achso, weil auch, okay, stimmt, weil die Motive da drauf
auch spannend sind. Ist halt auch so Metal, ne?
Ja, ja, genau. Wollte ich gerade sagen, stimmt, das ist ja so genremäßig natürlich dann passend.
So Metal.
Nimmt jetzt keiner die Schnecke von der Münzenfrau. Ja. Ich hätte gerne die kleine Schnecke vorne.
So der Stern und Mäßigkeit sind nicht ganz so bekannt wie Tod und Teufel.
Nee, die sind dann nicht so catchy.
Nee, genau, das stimmt. Ja. Fließt das denn irgendwie bei dir in so Kunst und so noch ein?
Ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht irgendwann kommen wird.
Mhm.
Man arbeitet ja auch viel mit Symboliken und im Prinzip ist es ja auch irgendwie nur wie so ein Code, also wie so eine Kodierung von Gefühlen oder von eben psychologischen Themen oder sowas.
Mhm.
Deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass ich finde es auch in so einer performativen Ecke, könnte ich das vielleicht sehen, dass man damit irgendwann mal was arbeitet. Also wurde auch schon sehr oft gemacht, ne? Irgendwelche Performances mit den einzelnen Stereotypen und so weiter.
Von den Karten oder was meinst du?
Mhm. Also das Ganze auf so eine rituelle Ebene zu bringen. Kann ich mir vielleicht mal vorstellen, das irgendwann mal zu machen. Aber jetzt im Moment habe ich nichts geplant.
Mhm. Wie ist das so mit Kodierung von Tätowierung? Magst du es da sehr eindeutig oder versuchst du Sachen dem Kunden zu sagen, na, geh mal lieber nicht so offensichtlich das oder mach mal die Zahlen und Buchstaben nicht rein?
Ja, Zahlen und Buchstaben versuche ich schon meistens auszureden, weil es einfach, irgendwie oft ist es dann doch sehr plakativ. Oder ich finde, es lenkt, also sowas ganz Lesbares zu haben, Zahl oder sowas, ist oft so ein bisschen, finde ich, nimmt den Fokus dann oft weg von der Illustration.
Mhm.
Mhm. Gibt es was im Tattoo-Bereich, was du erlernen, verbessern oder wohin du dich entwickeln möchtest? Oder lässt du es laufen gerade?
Ja, ich glaube, ich entwickle mich schon oder irgendwie möchte ich gerne ein bisschen naiver zeichnen. Also noch ein bisschen mehr abstrahieren und noch ein bisschen weiter wegkommen von diesem schön gezeichneten, von diesem richtig gezeichneten.
Mhm. Gibt es dafür Kunden?
Irgendwie mehr, als ich denke. Ich denke mir immer, okay, das ist jetzt irgendwie schräg, das will keiner. Und dann finden es die Leute irgendwie doch geil. Aber ja, ich finde halt auch diese French Prison Tattooing Sachen eben so geil, weil sie so naiv sind. Und ich möchte nicht genau das machen, weil ich das auch einfach nicht bin, glaube ich. Aber vielleicht so ein Ticken noch mehr abstrahieren wäre schön.
Mhm.
Und ja, technisch hat man immer noch zu lernen, finde ich.
Und abstrahieren, also, oder meinst du das ohne Referenzen arbeiten oder was, oder schon verzerren? Oder was meinst du mit abstrahieren? Also naiver werden in der Malweise, natürlicher?
Ja. Ja, aber auch irgendwie weniger detailliert. Also ich bin auch ein bisschen weggekommen von diesem Holzschnitt, Feinlein, Gefiesel.
Gefiesel.
Ja, ich meine, wenn man dann überall mit der Dreiernadel noch 1000 Linienschraffuren reinmacht, man sieht halt dann auch irgendwann die Leute, wie sie wiederkommen nach 10 Jahren, nee, so lange nicht, aber nach 5 Jahren oder so und die Linien sind halt schon doppelt so dick, ne?
Mhm.
Und ich glaube, das hat schon, also auch einen Rieseneffekt auf mich, dieses abgeheilte Tattoos sehen und ich glaube, das ist einfach ja, so eine natürliche Entwicklung vieler Tätowierer, dass sie einfach sehen, was für eine Soße ist nach 10 Jahren und dann automatisch ein bisschen anfangen zu reduzieren.
Mhm.
Und ich glaube, das möchte ich auch machen, weil es einfach länger haltbar ist.
Ja, siehst du, ich bin immer nur davon ausgegangen, dass ja Farbe das nicht stabil genug ist, dass man halt Farben reduzieren muss. Ja. Aber stimmt, bei Linien ist das Problem wieder, dass es aufgeht oder dir die Kontraste verkackt. Mhm. Spannend, dass da auch vereinfacht werden muss, weil das.
Ja, und ich meine, gerade jetzt ist halt gerade dieser Trend mit auch überall Dot-Schattierungen rein. Und das finde ich total schön und es sieht immer geil aus auf den frisch gestochenen Instagram-Bildern mit noch ein bisschen Kontraste hoch und ein bisschen Sättigung raus. Ja. Sieht das immer voll geil aus und gibt voll den schönen Textureffekt, aber es wird halt auch irgendwann Soße sein, leider.
Das entwickelt
das wird sich erst, das werden wir erst, genau, die Langzeit. Folgen kann man dann noch nicht, weil es noch nicht so alt ist, noch nicht so absehen.
Ja, deswegen, und das sind ja beim Medium Haut ist es ja nicht 2 Jahre, sondern es ist ja 5, das passiert in 5, 10, 15 Jahren, in verschiedensten Schritten was. Das meinte ich, glaube ich, wie du mit dem Medium Haut klarkommst. Also das war so eher so was, weißt du, bei
es
Glas.
Frustriert mich.
Ja, genau. Also ob du sagst, Alter,
geil. Nicht.
Ja. Man kann auch sein, dass das eine Herausforderung war, ja. Ey, Bildhauer ist ja, das ist ja statisch und immer gleich, Haut ist immer unterschiedlich, das, ja, aber es ja, frustriert dich eher.
Ja, ich meine, wen nicht, oder? Ich meine, nee, ich freue mich natürlich auch, wenn ich mein Tattoo gemacht habe, was ich dann nach 6, 7 Jahren sehe und es ist immer noch geil und es ist immer noch da und manche Tattoos werden ja auch, reifen ja auch erst mit der Zeit und
ja, das
finde ich ja auch irgendwie schön, diesen Prozess zu sehen, wie das wirklich von der Haut integriert wird und
sich so setzt.
Ja. Aber dafür muss ein Tattoo halt auch gut angelegt sein. Und ich denke, wenn da einfach zu viel Schattierung und zu viel Linien und zu viel Gedöns drin ist, dann rächt sich das halt später.
Ja.
Weil das ist ja irgendwie mal so eine Idee gewesen, dass ja das Medium Haut oder der Körper an sich ja das komplexeste, naja gut, ist jetzt eine These, aber verglichen jetzt so zur Bildhauerei oder zum Papier, passiert da ja wesentlich mehr. Bloß ist es halt noch nicht wissenschaftlich oder ist noch nicht erkannt worden jetzt, wie anspruchsvoll das ist und dass das vielleicht demnächst kommt, zu sagen.
Ja.
Klar sind die Motive stumpf teilweise oder durch Auftragsgaben irgendwie ja, behindert, aber das Medium finde ich ja schon herausfordernd. So.
Ja.
Da bin ich auch gespannt, in welche Richtung das da geht.
Roboter.
Na eben. Sci-Fi-Roboter.
Die tätowieren?
Nur Airbrushen. Viel
ich
einfacher.
Ich habe jetzt einen Kochroboter gesehen.
Eine Küchenmaschine.
Ja. Ich finde es, also bis jetzt, also Robotik habe ich jetzt oft im Job so das Thema. Noch langweilt es mich maximal. Zumindest in der Ausgestaltung, wie es jetzt eben nicht Science-Fiction-mäßig ist, sondern so, was gerade im Alltag entwickelt wird, was man machen könnte. Ja. Also Roboter, die jetzt das Gleiche machen wie ein Vapiano-Koch, indem sie irgendwie die Hand darunter halten, Salz, Zwiebeln, Tomaten, Dings reinschütten, Nudeln reinkippen und elektronisch rühren.
Ja, das ist ja das Spannende, dass ja Kochen eine energetische Sache auch ist. Und kann das der Roboter? Das energetisch
auch. Glaube ich, ist das ja auch so. Wobei es da ja auch schon Forschungen zu gibt. Oder Experimente.
Ja, wenn man im Bereich der Materie bleibt, dann kann man natürlich sagen, na klar, ist ja alles gleich, kann er sogar besser als der Mensch. Wenn du auf energetische Weise gehst, sagst du, wie ist das Energiefeld von so einem Roboter? Oder du wolltest mal, ganz am Anfang hast du die Fragen, KI in der Tattoo-Szene. Ich gesagt, kannst du vergessen, nehme ich sofort raus. Aber da sind wir ja zu langsam.
Ja, das muss ich auch nicht generell fragen. Jetzt hat sie ja ein bisschen ein Fable auch für sozusagen, ja, jetzt nicht ein Fable für KI, aber für Science-Fiction und wie sich unsere Welt und wie Trendforschung, was vielleicht da so kommt. Deswegen sind wir jetzt auch so
dran. Starship Troopers hat es doch schon gezeigt.
Troopers.
So eine Laserkanone, die dir da das Herz mit Dolch drauf printet.
Ja, also außerhalb von so Science-Fiction-Utopien oder Dystopien finde ich es noch maximal langweilig, was so an sich jetzt in der realen Welt gerade passiert.
Was ist eine Dystopie?
Eine negative Utopie.
Ah. Einsetzen.
Mhm. Was war dein letztes Augen-zu-und-durch-Erlebnis?
Heute.
Gilt nicht, schon zu oft da gewesen.
Nein. Warum heute? Wusstest du
weil
schon vorher,
doch
dass du das sagst?
Ein bisschen scheu bin.
Was so komisch ist, weil du doch Widder bist.
Ja.
Mit Schütze und Waage und so weiter. Aber nee, also war dir schon vorher klar, dass das dein Augen zu und Durcherlebnis sein wird, was du sagst?
Naja, ich glaube, nee. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, dass du diese Frage stellen könntest.
Ach so, okay.
Aber das habt ihr immer gemacht, ne?
Ja.
Ah ja, okay. Nee, ich glaube tatsächlich meine Aufnahmeprüfung.
Ich wollte gerade sagen, die scheint
da
doch wesentlich
spannender.
War ich schon
sehr aufgeregt. Ja.
Hier hängt ja nicht. Oder hängt jetzt irgendwas für dich dran? Riskierst du hier was?
Ich weiß nicht, dass es mir später peinlich ist, weil ich so oft ja und gesagt habe oder so, aber
das passiert, glaube ich, nicht. Oder du musst dir auch nicht anhören, aber. Aber genau, du hast vorhin nämlich gesagt, dass du dich an der UdK auch schon beworben hattest. Wurdest du abgelehnt?
Ja.
Krass. Warum? Und für welchen Studiengang war das?
Das war für freie Kunst. Und
ein Jahr vorher sozusagen, oder?
Genau, ja. Ich glaube, man hat da so einen Schrieb bekommen. Bei meinem stand drin, ich weiß nicht, ob jeder denselben Schrieb bekommen hat, aber bei mir stand drin, meine Arbeiten lassen nicht die nötige Tiefe erkennen, um für das Studium qualifiziert zu sein. Irgendwie sowas. Also war schon.
Ist nicht der gleiche, ich habe einen anderen mal bekommen.
Ah, was hast du bekommen?
Das ist nicht mit dem Anspruch, der für das Studienfach die, ja, ich weiß nicht mehr, die Aufgabe nicht mit.
Ja, aber es ging so in die Richtung. Also irgendwas mit Intent, also nicht die Tiefe, nicht. Also es war auf jeden Fall echt, hat sich schon.
Aber du hattest das Gefühl, es war ein individuelles Feedback.
Nee, irgendwie nicht.
Hast du nochmal nachgefragt?
Nee. Ich war beleidigt.
Ja. Ich wollte gerade sagen, wie ihr wisst, die Reaktion dann.
Hast du überlegt, ob du nochmal nachfragst?
Nee, ich habe das dann, glaube ich, geschluckt.
Ruhen lassen. Und vielleicht sollte es das auch noch nicht sein.
Ja, ich meine, jetzt bin ich auch echt froh, dass mit der Bildhauerei geklappt hat.
Ja.
Und das wusste ich ehrlich gesagt noch gar nicht, sonst hätte ich mich gleich für Bildhauerei beworben.
Mhm.
Weil,
Also es ja, fühlt es sich jetzt nicht an wie ein Kompromiss,
nee, sondern... Nee, gar nicht. Ich fühle mich genau da auch richtig. Viel wohler, ehrlich gesagt. Ja. Also, auch wenn ich in diesem Gebäude bin, fühlt sich das irgendwie besser an als jetzt UdK. Ich glaube, es passt besser zu mir.
Mhm. Hättest du dich noch ein zweites Mal bewerben können oder ist dann einmal raus, immer raus?
Nee, du kannst dich 10-mal bewerben. Ja. Aber ich habe auch überlegt, ob ich es noch mache, aber jetzt war auch Corona und du konntest kein physikalisches Portfolio einreichen, sondern du konntest nur
digital
einreichen. Und das hätte bei mir überhaupt keinen Sinn gemacht.
Ja.
Und nee, außerdem war ich eigentlich echt zufrieden mit meinen Profs und ich freue mich da drauf.
Schön. Okay, also war die Aufnahmeprüfung das augenzwingende Erlebnis. Hast du dich in irgendeiner Weise darauf vorbereiten können? Oder hast du gesagt, keine Ahnung, du weißt ja eh nicht, was passieren wird.
Auf die Aufnahme?
Ja.
Meinst du jetzt die praktische?
Mhm.
Nee, das nicht. Also ich habe meine Materialien eingepackt, aber es war das Einzige, was ich machen konnte. Ja, aber ich meine, der größte Teil war die Mappe. Mhm. Und da habe ich echt lang dran gearbeitet. Genau. Das war schon ein ganz schöner Prozess.
Vor was hast du am meisten Angst, was passieren könnte?
Ja, dass ich vielleicht nicht alles unter einen Hut bekomme. Also, dass eins der beiden Themen leidet. Also entweder Tätowieren oder die Kunst oder ich den völligen Burnout bekomme, weil ich irgendwie alles immer versuche, gut zu machen.
Mhm.
Ja.
Und worauf freust du dich am meisten?
Ich glaube, die Werkstätten nutzen zu können. Das ist schon irgendwie schön, wenn ich dann sage, ich möchte mal mit Holz arbeiten oder irgendwas schweißen, dass ich dann wirklich jemanden habe, jemand anderen als YouTube, der mir dann gute Tipps geben kann und mir das erklären kann.
Ja.
Und ja, auch der Austausch.
Mhm.
Du meintest jetzt, dass eins von beiden kann auch das Privatleben leiden? Also bist du so ein Workaholic, der eh kaum Privatleben hat? Oder wie viel Raum nimmt denn Privatleben ein?
Das ist eine gute Frage.
Also du arbeitest viel, tätowierst viel oder?
Es geht. Also ich glaube, im Verhältnis zu vielen anderen Tätowierern und Tätowiererinnen nicht so viel.
Mhm.
Eher so 4 Tage die Woche.
Also hast du Privatleben?
Ja, ich habe Privatleben.
Gehst du feiern, trinkst du, ziehst du?
Nicht mehr, ist ja alles zu.
Also jetzt... Und vorher
hast du ziehst du gefragt?
Ja, also genau, bist du drogenabhängig?
Ey, meine Mutti hört zu.
Echt mal? Bist du drogenabhängig oder?
Ich wusste nicht, dass man es in dem Alter noch verheimlicht von seinen Eltern.
Dass man drogenabhängig wäre? Du bist ja doof.
Ich verheimliche dann nichts. Aber gehst du viel feiern oder sowas?
Also ich bin schon viel feiern gegangen, ja.
Also es nimmt Raum ein, ja.
Ja, und es war auch irgendwie immer ein Ausgleich für mich. Also es ging auch eher um die Musik und Tanzen und mich bewegen. Und ich mag Musik einfach sehr gerne und mich dazu zu bewegen.
Mhm.
Sport, hast du gesagt, ist Yoga.
Ja.
Ich habe jetzt nur gerade so, es war gerade so viel Künstler und tätowiert, habe ich überlegt, wie bist du eigentlich?
Wie lebt die eigentlich
außerhalb des Ateliers?
Wohnst du denn überhaupt?
Ja.
Und du auch in der Köln?
Ja, alles in der Köln.
Alles in Köln.
Auch gleich dahin gezogen?
Ja, irgendwie. Nee, ich habe ganz kurz hier in der Gryphiusstraße mal gelebt. Mhm. 3 Monate, aber dann bin ich nach Neukölln und da geblieben. Mhm.
Das passt, das ist auch ein bisschen Klischee.
Ne, Köln.
Also, Kunst.
Kunst, also
Ja, ist bei mir noch nicht angekommen.
Nee?
Ich wohne so ein bisschen außerhalb des Rings.
Und okay.
Da ist es noch nicht so gentrifiziert.
Ja.
Da ist noch rough.
Da ist noch, ja. Es sind immer noch 30 Grad. Und ich bedanke mich bei Anna, dass sie hier war.
Danke für diesen.
Wir rauchen es jetzt gleich ein.
Viel, aber echt interessant.
Schön.
Tschüss.